Gute Adler.
Gute.
Und damit herzlich willkommen zur allerersten Sendung von Gute Adler bei Radio Gude. Wir freuen uns riesig, dass es endlich losgeht und wir diesem historischen Moment innewohnen dürfen, da wir heute zwei Premieren haben. Die erste Premiere ist die erste Live-Sendung bei Radio Gude. Die zweite Premiere ist, dass wir das erste Mal live sind.
Innewohnen muss ich noch verarbeiten, aber ja, hallo zusammen.
Genau. Wer sind wir eigentlich? Magst du anfangen?
Ja, also ich bin der Martin, schon ein paar Tage alt und genau, bei mir ist?
Sehr gut, ich bin die Dine, ich bin ein paar weniger Tage alt, aber ansonsten fast das Gleiche und zusammen sind wir Adler on Tour.
Genau.
Magst du ein bisschen was erzählen, Martin, was verbirgt sich hinter dem Begriff Adler on Tour?
Ja, das ist, verbindet quasi zwei Dinge, die für uns stehen. Das heißt, einmal das Thema Adler heißt Eintracht Frankfurt, ne? Wir sind die Adler, derjenige, der es nicht so mit dem Fußball hat quasi, der weiß es jetzt quasi, die Adler sind die Frankfurter Adler quasi und on Tour heißt, wir sind gerne unterwegs. Ja, und das haben wir mal verbunden, sind viel auf Auswärtsspielen der Eintracht und erzählen da, was wir so erleben die ganze Zeit.
Genau, perfekt. Und passend dazu gibt es uns jetzt immer dienstags ab 20 Uhr live hier, wo wir ein bisschen was über Fußball berichten, über die Eintracht. Und wenn man ein bisschen mit der Eintracht zu tun hat, weiß es, dass man automatisch damit auch ein bisschen über Gerüchte, Spieltag und Grundrauschen sprechen muss. Genau. Aber das Beste ist, ich habe es gesagt, wir sind live. Was bedeutet das denn, Martin, dass wir live sind?
Dass wir uns erstmal verplappern wahrscheinlich ganz oft.
Ja, vielleicht auch nicht so, das sehen wir mal.
Ja, genau. Na, das heißt, wir sind live, weil wir auch mehr über Themen sprechen wollen. Wir haben bisher uns immer ein bisschen beschränkt auf unsere Social-Media-Kanäle, wo das alles ja sehr schnelllebig ist und alles in 2-3 Minuten gepackt werden muss. Und die Idee war jetzt mal zu sagen, hier, wir wollen auch mal ein bisschen länger über Themen sprechen, Gäste einladen. Und Themen auch mal vertiefen und von daher werdet ihr uns dann auch noch in diversen Podcast-Formaten finden mit der Aufzeichnung der Sendung und nochmal als Wiederholung in YouTube, auch mit Bild, sofern das denn sauber funktioniert.
Aber stimmt. Du hast gesagt, wir sind die ganze Zeit immer nur in Anführungsstrichen auf Social Media begrenzt gewesen. Das heißt, wir haben immer so die 3-Minuten-Algorithmus-Grenze vor uns gehabt und haben versucht, alles so schnell als möglich irgendwie loszuwerden. Das heißt, für heute haben wir uns vorgenommen, unsere Gedanken mal zu Ende zu führen und uns nicht durchzuhetzen. Ne? Mal gucken, wie gut uns das an der einen oder anderen Stelle gelingt oder wo wir uns selber vielleicht auch einfangen müssen im Laufe der Sendung. Und live bedeutet ja auch, dass ihr die Möglichkeit habt, mit uns zu interagieren. Wir haben es in unseren Videos vorher gesehen. Das heißt, aktuell habt ihr die Möglichkeit, per E-Mail mit uns zu kommunizieren. Das heißt, wenn wir über ein Thema sprechen, könnt ihr uns schreiben. Und wenn wir multitaskfähig sind, dann haben wir auch die Möglichkeit, die E-Mails zu lesen und vielleicht darauf einzugehen.
Was ist die E-Mail-Adresse? Natürlich dann adlerontour@radio-gude.de. Mhm. Wo wir da gerade schon beim Housekeeping sind, also natürlich radiogude.de, schön folgen auf Insta und allen bekannten Kanälen, aber auch unserem Kanal Adler on Tour. Ihr findet uns auf Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, wer das noch nutzt. Also von daher, wir freuen uns über Follower, wir freuen uns aber auch über Kommentare jeder Art.
Ich freue mich auch über Feedback, solange es respektvoll und konstruktiv ist, freue ich mich über jeden, der was anzumerken hat.
Genau.
Und die anderen hören einfach beim nächsten Mal nicht zu. Das ist dann auch vollkommen okay. Genau. Ich würde sagen, wir steigen langsam mal in das Thema ein. Wir haben was mitgebracht und vor allem soll auch für heute, für die nächsten 111 Minuten oder was wir noch haben, das Ziel sein, so ein bisschen zu berichten. Was ist unsere Reise gewesen? Wo kommen wir her? Was haben wir noch vor? Aber ich würde sagen, Martin, wir gehen mal rein.
Und ja, haus raus.
Ja, ich habe was Lustiges mitgebracht, beziehungsweise ich habe meine These mitgebracht. Und zwar würde ich behaupten, die Eintracht ist aktuell wieder die Diva vom Main. Und das ist überhaupt nicht das Problem, sondern das ist exakt der Grund, warum wir den Verein so lieben.
Ja, weiß ich nicht. Also ich muss da ja ein bisschen dagegen halten. Ich glaube, der Begriff der Diva wird da immer zu sehr gestresst. Also für mich ist es einfach nur wieder eine schlechte Phase. Ja, es ist läuft gerade nicht gut und dann wird immer diese unsägliche Diva beschworen, vielleicht auch so mit dem Hintergedanken, ja, wenn es mal scheiße läuft, muss es auch mal wieder besser werden und hoffentlich ist das bald so. Jetzt nach diesen ganzen Erfolgen, die wir letzten Jahre hatten mit Nichtabstieg, einem Pokalsieg, Europacup-Sieg, ist es halt jetzt mal wieder ein bisschen chaotischer, aber das heißt halt, in anderen Vereinen heißt es dann der FC Hollywood für die Bayern, das heißt der Chaos Club auf Schalke. Bei uns ist es halt die Diva. Ja? Das heißt erstmal nicht, dass das was Spezielles ist, das ist einfach eine schlechte Phase, die hoffentlich bald endet.
Ich sehe schon, wir haben hier heute nicht immer unbedingt wahrscheinlich die exakt gleiche Meinung, was aber vollkommen okay ist. Das heißt, es ist auch super spannend, dass wir darüber besprechen, weil ich glaube, gerade die Diva und eines der emotionalen Achterbahnfahrten ist mit ein Grund, warum wir uns, können wir gegründet sagen, oder das war die Impulshandlung, warum wir zustande gekommen sind. Und ich glaube, es könnte nochmal spannend und wird an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal heute eine Relevanz haben.
Ich glaube, die Popcorn-Geschichte kommt noch, ja, um mal ein bisschen zu spoilern. Ja.
Achtung, das war nur ein Teaser. Es wird noch nicht berichtet an der Stelle.
Genau.
Nee, perfekt. Aber ich glaube, dann lass uns doch einmal kurz reingehen. Und das ist nämlich die Frage, ist die Diva wirklich Realität oder ist es einfach eine bequeme Erklärung? Das ist ja quasi so ein bisschen das, was deine Erläuterung war. Und lass uns doch mal ganz smooth einsteigen. So ganz ehrlich, was waren denn deine ersten Gedanken nach dem Dortmund-Spiel am Freitagabend?
Mit dem Wort Verwirrung kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Also du gehst ja in ein Spiel rein und hast eine gewisse Vorstellung. Und die habe ich ja auch vorher geäußert vor dem Spiel und habe gesagt, ich erwarte heute das Schlimmste, weil einfach Dortmund eine gute Mannschaft ist, zu Hause spielt, auch was gut machen musste und wir einfach im Chaos gerade sind, also in Verwirrung, die Trainerdiskussion, die Spieler wirken verunsichert, also ich war eigentlich aufs Schlimmste eingestellt und dann kam ein Spiel, du hoffst natürlich immer so ein bisschen, dass es genau anders läuft und das war dann auch fast so, ja, wir sind schnell in Führung gegangen, schönes Tor gemacht und dann schöpfst du wieder Hoffnung und das ist dann wieder auch so dieses Diva auf und ab, glaube ich, worauf du hinaus wolltest, dann bist du auf so einem Hype und dann passiert kurz vor der Halbzeit, kriegst du zwei Tore innerhalb von 3 Minuten wieder und bist wieder da, wo du hingehörst und bist wieder gegroundet und alles ist wieder so, wie es vor dem Spiel war. Also ich wusste gar nicht so genau, was ich mit dem Spiel anfangen kann. Das war jetzt auch nicht so, dass ich mich wieder total aufregen konnte. Es war aber auch nicht so, dass ich jetzt happy war. Es lässt mich mit Verwirrung zurück. Wie war es denn bei dir?
Also erstmal freue ich dich, wenn du weißt, worauf ich hinaus will. Das finde ich immer toll. Ja, bevor ich dir meine Gedanken teile, habe ich noch eine Frage. Das heißt, du hast weniger erwartet und kamst eigentlich mehr, bist aber trotzdem verwirrt und unzufrieden.
Genau.
Das ist ja auch erstmal spannend.
Es war, wie sagt man so schön, nicht Fisch und nicht Fleisch. Also es war jetzt nichts, wo ich mich freuen kann, aber auch nicht total ärgern.
Ja, ja. Dann ist nochmal spannend, was nervt dich denn am meisten oder was bringt dich denn am meisten dazu, zu dieser Verwirrung? Ist es am Ende das Ergebnis, dass du doch verloren hast oder ist es, wie es zustande gekommen ist?
Ich glaube, am Ende ist es, dass es dann doch eine Niederlage war. Also auch, dass das vielleicht das 3-2 noch zu spät kam, um wirklich nochmal zu sagen, hey, vielleicht ist sogar noch ein Unentschieden drin. Und in unserer Situation hätte ja auch ein Unentschieden nicht viel gebracht. Also es ist einfach, ja, es kam einfach wieder so, wie du es nicht gerechnet, was du nicht dir vorstellen konntest quasi.
Aber ein Unentschieden hätte nicht viel gebracht. Es hätte wahrscheinlich in der Tabelle nicht viel gebracht, weil es uns nicht weiter nach vorne gebracht hätte. Aber hätte es nicht so ein bisschen was für, ich möchte jetzt niemanden zitieren, aber die Mentalität gebracht am Ende?
Du musst mehr dehnen, also die Mentalität.
Ich übe noch hier. Ja.
Doch, ja, schon. Also das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, dass auch die Stimmung ganz anders gewesen wäre, auch bei den Leuten, die vor Ort waren, die ja auch per se gar nicht so schlecht drauf waren, was man so im Nachhinein gehört hat. Das hätte natürlich nochmal mehr. Jedes Tor mehr, ne, bringt's was. Und es war auch besser, dass es 3-2 ausgeht und nicht 3-1. Das macht auch schon einen Unterschied, ne? Aber alles in allem fehlt mir die Konstanz.
Ja. Wenn man ehrlich gegen Dortmund kann, darf man ja verlieren. Wenn man einfach mal schaut, als Eintracht Frankfurt ein paar Jahre zurückblickt, da war das jetzt keine Selbstverständlichkeit und Erwartungshaltung, dass man sagt, in Dortmund zu Hause musst du Punkte holen.
Vor allem wäre es ja von der Dramaturgie nur fair gewesen, ein 3-3 zu machen, nachdem wir zu Hause auch 3-3 gespielt haben, in der letzten Minute den Ausgleich kassiert haben. Also das wäre ja ein super Ende nochmal gewesen, aber ja. Hätte Fahrradkette.
Ja, ich denke, das Thema greifen wir später nochmal auf. Was mich aber da noch interessiert ist, wie sieht es denn aus mit einer fehlenden Konstanz? Ist das, oder haben wir ein anderes echtes Problem? Was denkst du?
Ich glaube, fehlende Konstanz ist ein echtes Problem. Und das echte Problem, das wirklich Einzige, das da ist, oder aus meiner Sicht, muss ich mal sagen, ich bin kein Experte, ich sehe es eher aus der Sicht der Kurve, aus Sicht der Couch. Mir fehlt einfach diese Konstanz und das fängt mit der Aufstellung ja schon an. Ne? Also das ist so, warum können wir nicht mal mit der gleichen Mannschaft an zwei Spieltagen spielen hintereinander? Ne? Natürlich gibt es Verletzte, aber es wirkt immer so, als wäre dieses die Aufstellung oder das Konzept, das der Trainer hat, also erschließt sich mir zumindest nicht. Vielleicht ist es so kompliziert und nicht so doof dafür, aber es wirkt einfach nur konfus.
Ja, das ist ja ein Thema von Konstanz, ne? Dass du eine konstante Aufstellung, eine konstante Startelf mit reinbringst. Wenn man aber jetzt mal den Tatsachen ins Auge sieht oder mit den Gegebenheiten leben muss. Das heißt, du hast eine gewisse Startelf, die hat eine Varianz drin, die Mannschaft liefert ab, aber warum kann diese Mannschaft dann nicht die Konstanz über 90 Minuten halten?
Gute Frage. Da musst du, glaube ich, die richtigen Experten fragen.
Ach, ja. Ich dachte, wir haben jetzt hier den neuen Trainer mit dir gefunden, weil du es einfach liefern kannst, richtig?
Ja, genau. Dann hätte ich einen anderen Job, glaube ich. Ne? Also dann, ich will mich da auch nicht mehr so aufschwingen und wie alle anderen, die denken, sie können es besser machen, weil ich glaube, das ist schon ein schwieriger Job, den die Coaches da haben. Ja.
Total. Und ich glaube, das Allerwichtigste, wo wir hier versuchen, jede Sendung umzugehen, ist, dass es kein Schwarz und kein Weiß gibt. Also es gibt irgendein Grau dazwischen und das ist nicht immer so einfach und simpel. Und vor allem ist es vielleicht dann auch nicht immer nur der Trainer. Ne, weil die Spieler haben ja vorher funktioniert und die Buben können ja auch einfach kicken am Ende des Tages. Das heißt, der Trainer allein entscheidet ja nicht auf dem Spielfeld. Das hat ja auch was mit Einstellung, Haltung zu tun. Deswegen fällt es mir, weil du hast mich gefragt, wie ich das Spiel empfunden habe. Ich habe es ja in unserem Pregame, was man übrigens auf unseren Socials sehen kann, kleine Eigenwerbung, schon kommuniziert, dass ich irgendwie dran geglaubt habe. Ich weiß gar nicht warum. Die ganze Woche war vollkommen klar, wir holen nichts in Dortmund. Und dann irgendwie so eine Stunde vorher, da war die Aufstellung noch nicht klar, da hatte ich es im Gefühl und habe irgendwie dran geglaubt. Ich glaube, es ist so ein bisschen Wunschdenken am Ende. Das, was gehen könnte, fühlte mich mit der Aufstellung bestätigt. Spoiler-Alarm, ich bin ein Can Uzun-Fan. Das heißt, als er in der Aufstellung stand, war klar, heute geht was. Und es war Minute 2, glaube ich, Martin, oder?
Ja.
Genau. Da holt er das aus der Ecke, wobei man muss sagen, es war ja nicht nur er, es war von der Hut auch mega aufgelegt, mega durchgesetzt und dann einfach astrein verwandelt. Wir haben es ja nicht im Stadion geguckt, wir haben es in der Hauskneipe von unserem EFC gesehen. Die Stimmung war ja grandios.
Sag doch ruhig, liebe Grüße nach Wetzlar ins Shamrock.
Genau, danke. Grüße kommen auch von mir raus. Nee, aber mal ehrlich, da waren wir ja nicht die zwei einzigen Naiven, die in dem Moment dachten, da kann was gehen, sondern da hast du gemerkt, da war wieder von 0 auf 120 binnen 3 Sekunden und jeder hat dran geglaubt, dass es doch noch wieder so ein Wunder gibt, man hier was holen kann. 30 Minuten. Glaube ich, waren es gefühlt, haben wir auch mega gut mitgehalten, haben Druck gemacht, aber dann wieder 2 Gegentore binnen 4 Minuten und dann
war die Diva wieder da.
Da war die Diva wieder da und das ist so, ich fahre nicht gerne Achterbahn, aber wenn du quasi oben im Looping Kopf über nach unten hängst, hast du das Gefühl, du kannst nicht zu Ende fahren, sondern einfach die Erdanziehung schlägt zu und du landest mit dem Kopf unten.
Ja.
Gut, aber warum lieben wir die Diva denn dann trotzdem?
Ich glaube, das liegt weit zurück. Und ich glaube, weit zurück ist ein gutes Stichwort für unseren ersten Einspieler, für den ersten Musikbeitrag des Abends. Für die Leute, die Eintracht nicht so verfolgen, das ist, glaube ich, der älteste und kultigste Song, den die Eintracht zu bieten hat. Und deswegen sagen, hören wir uns im Herzen von Europa an, vom Polizeikorps Frankfurt.
Pack die Schals aus.
Okay.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, Martin, aber ich habe noch Gänsehaut von dem Song. Ich bin nämlich noch ganz begeistert von der Technik hier im Studio. Wir haben das Lied gerade selbst laut gehört und ich habe Stadion-Feeling.
Habe ich auch immer, wenn ich das höre. Das hört man ja selten im Radio. Wir haben nachher vielleicht noch 1, 2 Songs, die man schon mal auch im Radio hört, aber der Song ist schon speziell.
Genau, aber mit diesen Emotionen und der Gänsehaut auf dem Unterarm ist es vielleicht so, dass du wolltest uns noch ein Zitat mitbringen, glaube ich, wie sich so die Eintracht vielleicht anfühlen.
Genau, auch da nochmal ein Spoiler, den Kollegen hören wir nachher auch noch. Ein Zitat von Henny Nachtsheim, ein ganz großer in der Eintracht-Familie, auch ein ganz großer hier in Hessen. Jeder kann was mit ihm anfangen, denke ich mal. Hat mal gesagt, die Eintracht zu lieben ist wie auf den Malediven einzuschlafen und in Nordkorea aufzuwachen. Das sagte er, nachdem wir nach einer starken Hinrunde einfach dann nur noch 12 Punkte in der Rückrunde geholt haben. Und ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Ja. Henny hat da immer sehr passende Sprüche zu. Ja.
Absolut. Ich glaube, es ist schon ein bisschen älteres Zitat, aber das, was es uns sagen will, ist einfach genau das, worüber wir eben gesprochen haben. Von 120 fällst du auf 0 zurück und dann wieder auf 100. Aber genau diese emotionale Achterbahn ist ja vielleicht auch der Grund, warum, ja, gegründet klingt so, also so überbewertet, aber warum wir angefangen haben, in unseren Social Media darüber zu berichten, weil vielleicht verarbeiten wir das einfach nur. Andere machen Delfintherapie, wir fangen an, darüber zu sprechen, was wir mit der Eintracht erleben.
In unserem Fall kamen ja mehrere Faktoren zusammen. Also einmal, ich mache gerne Musik, ich mache gerne Videos, so um es mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und ich habe von meiner Frau eine Kamera geschenkt bekommen, also eine Videokamera, die jetzt auch hier gerade aufzeichnet.
Scheinst eine tolle Frau zu haben.
Ja, total. Und diese Kamera hat dann dazu geführt, dass ich dann überall draufgehalten habe. Die ist überall dabei, weil sie sehr kompakt ist. Und dann waren wir mal wieder mit der Eintracht unterwegs und kamen zurück und die besagte Ehefrau, die jetzt hier gegenüber von mir steht, war sehr ungehalten und erzählt euch warum. Und dann habe ich das dazu genutzt, diese Geschichte mal von ihr aufzuzeichnen. Und nachdem sie euch die Geschichte vom Popcorn erzählt hat, sage ich euch, wie es weitergegangen ist.
Ich glaube, das ist jetzt der Moment, wo ich mich outen muss. Also ungehalten bin ich eigentlich nie. Ich glaube, das war der einzigste Moment. Du kannst den Knopf drücken, wenn du dich räuspeln musst übrigens. Ne? Nein, Spaß beiseite, der Martin hat es gesagt, er hat angefangen, einfach Videos mit der Cam aufzunehmen. Das war auch erstmal gar nicht zum Spieltag, sondern es war eher, wenn wir unterwegs sind. Ne? Hast du ein paar Assets aufgezeichnet und über die Social ausgestrahlt und dann waren wir beim Bayern-Spiel letztes Jahr im Januar gewesen. Und vielleicht hatte ich einfach von Beginn an schon keine gute Laune gehabt. Es fing an, dass...
Kann ja, sein, ja.
Es ist noch kein Livestream, das heißt, es haben dich nicht alle nicken gesehen, aber ich nehme das nochmal mit. Genau, wir sind mit dem Bus ins Stadion gefahren und der Busfahrer konnte mich schon, also der Busfahrer und ich hatten keine gute Beziehung. Der fand es nicht so toll, dass ich meine Füße auf den Sitzen hatte.
Das auch macht hier man auch nicht.
An alle Kinder, macht eure Füße nicht auf die Sitze, macht man nicht. Und wer schon mal in Bayern im Stadion war als Gästefan und nicht als Heimfan, du musst 583.000 Kilometer laufen ungefähr neben dem Stadion, um dann im Stadion mit den Bayern-Fans wieder aufeinander zu stoßen. Das heißt, man trennt euch erst ganz lange, ihr lauft elendig lange und es war Januar. Das heißt, die Gefahr zu dehydrieren war schon gegeben. Das heißt, man braucht dann relativ schnell was zu trinken, sodass wir uns was zu trinken geholt haben, wollten dann an unsere Plätze gehen und in Bayern, erzähl du ein bisschen was zu der Besonderheit vom Stadion.
Zur Struktur des Stadions ist es so, das Bayern-Stadion von Bayern München ist das einzige Stadion der Bundesliga, der ersten Bundesliga, wahrscheinlich auch der zweiten, in dem der Gästeblock im Oberrang sich befindet. Das finde ich per se schon mal diskutabel, weil es unfair ist. Also Gästefans gehören auch in den Unterrang, das können wir gerne auch nochmal an anderer Stelle diskutieren. Was aber natürlich auch dann organisatorische und vielleicht auch mal ein bisschen polizeiliche Probleme mit sich führt oder Ordnerprobleme mit sich führt, wenn du nämlich bisschen wildere Fans, und dazu würde ich die Frankfurt-Fans jetzt zählen, auf einmal in einem Oberrang sitzen hast mit Bayern-Fans unter dir. Das dazu führt, dass diverse Gegenstände, meistens, was ist zur Hand, Becher, in diesen Unterrang segeln lassen, was per se auch nicht passieren sollte, aber jo, kann sein. Genau, und da, das bringt die Problematik mit sich, dass die Bayern es nicht erlauben, Getränke mit in den Gästeblock zu nehmen.
Genau, so, und so ein bisschen, um die Szene nochmal aufzumachen, da war eine dehydrierte Diene mit einem kalten Kühlgetränk in der Hand und wollte auf den Platz gehen. Und der Ordner hat uns darauf hingewiesen, dass Getränke nicht erlaubt sind. Also mussten wir schon wieder die Treppe runter und mussten das Bier wegächsen und dachten dann, hier kommt doch irgendwo so ein geiler Geruch her. Das war der beste Popcorn-Geruch dieses Planeten. Wirklich besserer Popcorn als in jedem Kino. Das ist, glaube ich, das einzig Gute, was ich über dieses Stadion sagen möchte, dass wir uns so eine Popcorn-Tüte mitgenommen haben und wollten dann auf unsere Plätze gehen. Aber auch das schien nicht erlaubt zu sein, weil Popcorn, weiß ich nicht, unter harte Waffen fällt. Ich weiß nicht genau, was man mit Popcorn anstellen kann. Jeder von uns hat sicherlich schon mal im Kino mit so einem Maiskorn um sich geschmissen. Ich habe da jetzt noch keine großen Verletzten gesehen, aber auch das war nicht erlaubt. Also wieder frustriert die Treppe runter und du, Martin, bist schon hochgegangen, weil ich hinter dir war.
Genau, ich war dann schon irgendwann oben.
Und ich dachte hier, wie heißt diese Zeichentrickserie, Vicky, der sich so die Nase reibt. Ne? Ja, genau. Ich habe da mal eine Idee und dachte, ich kann diese Popcorn-Tüte doch einfach unter meiner Jacke verstecken und der Ordner denkt bestimmt, ich bin im 11. Monat schwanger und rafft's nicht. Leider hat der Ordner es doch gerafft, aber erst als ich vorbeigegangen bin und hat mich von hinten zurückgezogen, die Treppe runter und hat mich ich muss jetzt gucken, wie ich das formuliere, abgetastet im vorderen Körperbereich von oben nach unten, was jetzt vielleicht als männlicher Ordner bei einer Frau nicht ganz so grandios ist. Das fandst du dann wiederum nicht ganz so cool.
Ja, nicht nur, weil ich dein Mann bin und es nicht cool finde, wenn ich einen anderen Mann antatscht, sondern wenn ich schon mich auf Regeln besinne, in Bayern vielleicht noch mehr als im Rest Deutschlands, ist es so, dann darf ich das nicht tun als Ordner. Dann muss ich einen weiblichen Ordner haben. Ja. Das heißt, wenn ich dafür sorgen will, dass keine Frau Essen mit in den Gästeblock schmuggelt, muss ich jeden Eingang des Blocks auch mit einer Frau ausstatten. Und das haben sie auch nicht getan. Also kann ich auf einer Seite auf Regeln beharren und sie andererseits dann nicht einhalten. Das habe ich ihm auch auf nette Art und Weise dann gesagt, dass das so nicht funktioniert.
Ja. Das stimmt, das hast du. Aber an der Stelle, also im Laufe der Folgen wird man wahrscheinlich mitbekommen, dass ich schon ein bisschen zum Übertreiben neige. Also es war jetzt nicht ein grobes Abtasten, von daher erstmal alles cool. Ja. Ich hatte mein Popcorn trotzdem am Platz und wie ich das geschafft habe, bleibt mein Geheimnis. Und dieses Jahr habe ich auch Bier am Platz getrunken. Das heißt, aber am Ende des Tages war das so ein bisschen bloß das Spiel, dass wir ein bisschen frustriert waren. Und als ich dann zu Hause war, war es das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich in irgendwas reingesteigert habe und habe dann darüber berichtet. Du willst was sagen?
Nein. Also ich wollte nur sagen, das kann man immer noch sehen. Also dieses Video gibt es, wenn man ganz runterscrollt bei Instagram oder TikTok, kann man das sich nochmal angucken.
Ja. Genau, aber das war, glaube ich, die Initialzündung, ne, wo wir dann das erste Mal angefangen haben, weg von nur reinen Fotovideos, dass wir vor die Kamera gegangen sind und haben angefangen zu berichten über ein Spiel. Und dann ist die Idee quasi einfach gekommen, zu schauen, was können wir denn noch machen, Pre-Game und Post-Game und wie die
Genau, und wie es dann weitergegangen ist, erzähle ich euch dann nach den Nachrichten, weil das hat dann alles so seinen Weg genommen. Aber jetzt hören wir mal erst rein, was es so in der Welt so zu sagen gibt.
Genau.
Jo, das waren die Nachrichten. Wo waren wir stehen geblieben? Also die Popcorn-Affäre war der Beginn und dann hatten wir das Video, was macht man dann damit? Und dann waren da ein ganzer Haufen Kids um uns rum, die gesagt haben, hey, das müsst ihr doch irgendwo hochladen. Und jetzt ganz, also nicht entsprechend unserem Alter, wo man denkt, wir noch Facebook
deinem
oder so.
Alter.
Meinem Alter, entschuldige bitte, ich vergesse das immer. Lad es hoch zu Facebook, war wirklich TikTok der erste Channel, an dem wir das Video hochgestellt haben und wir sofort richtig gute Reaktionen bekommen haben. Also es war total überraschend. Hätte ich es nicht gedacht, ne, dass das so gut ankommt. Dadurch, dass wir dann die restlichen Social-Kanäle auch hatten, haben wir angefangen, es immer überall hochzuspielen und mehr Videos zu machen. Und jetzt hat es ein Jahr, also mehr als ein Jahr, können wir jetzt zurückblicken. Wir haben relativ viele Videos gemacht, immer so mal ein, zwei pro Woche. Ne? Ich glaube, wenn man das ernsthaft machen will und sogenannte Influencer oder Content Creator werden will, muss man das, glaube ich, täglich machen. Aber das war auch nie, und ich sage es auch hier, unser Ansatz, irgendwelche Klicks oder Reichweiten zu erreichen, sondern wir haben das gemacht, was uns Spaß macht. Und das machen wir bis heute und jetzt hier in Endstufe erstmal Wahnsinn, Dinge zu tun, die wir cool finden. Und ob das 5 Leute hören oder 5.000, ist erstmal egal. Ne? So, das war der Ansatz und das ziehen wir durch. Und dann war aber dann trotzdem so die Herausforderung, was machen wir denn jetzt? Also was daraus entstanden ist, ist immer ein Pre-Game und ein Post-Game, auf Deutsch vorm Spiel und nach dem Spiel.
Geht das auch auf Hessisch?
Weiß ich nicht, da müssen wir den Olaf dann reinholen, der das erzählt. Aber wo wir immer versuchen, also das läuft dann so ab, dass wir meist auf dem Waldparkplatz das Video vorm Spiel aufnehmen und unsere Prognose abgeben. Dann laufen wir noch ein bisschen zum Stadion, vom Waldparkplatz zum Gleisdreieck. Und auf dem Weg schneide ich das Ding, lade es hoch und dann ist es live. Also das ist sehr, sehr roh geschnitten, aber das ist genau das, was es auch ausmacht. Und nach dem Spiel wollen wir das auch. Ganz oft fällt es uns schwer, nach dem Spiel was zu machen. Wenn es gerade kein gutes Spiel war, da bin ich eher derjenige, der, glaube ich, dich dann pushen muss, dass man doch was sagt, auch wenn es kacke war. Genau, und dann kam irgendwann der Punkt, dass wir auch Leute gefragt haben, wie fandet ihr es denn? Das waren dann meist Freunde und Bekannte zu Beginn und ich weiß nicht, wie es dann kam und auf einmal auch ums Stadion rum. Das war dann so ein Punkt, dass ich heute weiß, dass das nicht okay war, weil das darf man nicht. Man darf keine semi-professionellen Videoaufnahmen am Stadion machen und es hat nichts mit der Eintracht zu tun, sondern da hat dann die DFL bei Bundesligaspielen und bei internationalen Spielen die UEFA die Hand drauf Das haben wir dann geklärt. Das heißt, wir machen alle Videos jetzt immer außerhalb des Stadions. Aber wir haben es trotzdem geschafft, in der Zeit, wo wir noch unwissend waren, ein paar richtig bekannte Leute, zumindest aus der Fußballbubble, vors Mikro zu kriegen. Also die Jungs von Fußball 2000 sind immer sehr freundlich und sehr cool und sprechen mit uns. Wir hatten Marco Hagemann als Reporter von RTL, der super nett war nach einem Tottenham-Spiel. Wir hatten,
ich durfte unter seinem Regenschirm stehen als Gericht.
Wir hatten Jan Köppen, den kennen die Leute vielleicht nicht nur vom Fußball, der ist ein sehr großer Eintracht-Fan. Der macht ja Ninja Voice Germany und im Dschungelcamp ist der Moderator. Der war auch super, super cool. Also ich vergesse jetzt ein paar schon. Also wir hatten direkt Leute da, die auch immer was gesagt haben und es war super. Ja, also das ist echt gut angekommen. Die meisten Klicks haben eigentlich Videos, wo wir an bestimmten Orten waren. Also an der Unterführung am Haupteingang, wo es die Meterwurst gibt. Oder irgendwann habe ich mal Eintracht-Aufkleber in der Türkei geklebt.
Das was war dann man nicht macht, Kinder.
Große Diskussion. Ja, man darf keine Aufkleber irgendwo hinkleben, wo sie nicht hingehören. Ja, ja, das war so unser Jahr. Und das ging so schnell rum. Und ja.
Nee, super spannend. Während du das so erzählst, hört sich das für mich auch erstmal an wie eine Geschichte von anderen, bis ich dann realisiere, oh, das ist ja unsere Geschichte. Erschreckend finde ich, dass wir scheinbar doch alt sind. Das klingt so nach einer Routine. Gehen wir zum Waldparkplatz, dann laufen wir zum Gleisdreieck. Gibt es ja noch mehr so Routinen, super spannend. Aber viel wichtiger, da würde ich gerne nochmal reingreifen, du hast das gesagt, ne? Wir haben das nicht gemacht, weil wir irgendwie jetzt eine zweite Laufbahn als Influencer, Content Creator oder sonst was machen wollen, sondern es am Ende des Tages schon einfach so ein bisschen was war, worauf wir Bock haben und was uns wirklich geholfen hat, um die Brücke wieder zum Thema zu bringen, diese emotionale Achterbahn teilweise zu verarbeiten und drüber zu sprechen. Und dann hat es irgendeine Eigendynamik entwickelt, ne?
Ja, ich muss sagen, es tut mir auch gut. Also es tut mir gut, mal den Dampf abzulassen und dann auch Kommentare zu lesen, die das genauso sehen oder auch mal andere, die das dann in Frage stellen. Aber da entsteht ja eine Diskussion. Und das muss ich eigentlich sagen, in den mehr als einem Jahr jetzt, es war nie irgendwie unfair oder es gab nie irgendwie Shitstorms oder was auch immer. Natürlich waren die Leute mal sauer, wenn ich mal wirklich gegen die Eintracht getippt habe. Ich schwöre hoch und ehrlich, ich versuche es nicht mehr zu machen. Das war halt auch so ein wirklicher Frustfaktor. Aber das ist in unserer Eintracht-Bubble ist die Stimmung schon gut, auch wenn es mal scheiße läuft, wie es bei der Diva ja oft der Fall ist. Ja.
Ja, nee, das ist ja vollkommen okay. Und du hast es eben gesagt, du musst mich manchmal überreden, nach dem Spiel noch zu berichten, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es gab ein, zwei Mal, wo ich nicht mehr konnte. Da war ich einfach fertig. Aber ansonsten finde ich es ganz gut, dass wir nicht nach dem Spiel direkt berichten, sondern wir haben auch da unsere Routine. Zurück zum Waldparkplatz, wir fahren nach Hause und dann ist man Hashtag Impulskontrolle. Das heißt, man ist nochmal ein bisschen weniger emotionalisiert und dann ist man ein bisschen objektiver und kann auf die Dinge zurückschauen. Das finde ich eigentlich immer ganz gut, dass wir da nicht nur schwarz und weiß haben, weil in dem Moment, wo ich aus der Kurve gehe, möchtest du mir kein Mikro vor den Mund halten. Das wäre nicht qualifiziert für irgendwohin.
Schwarz und weiß ist ein gutes Stichwort. Oder vielleicht auch rot-schwarz gestreift, um wieder die Kurve zu drehen zu unserem großen Vorbild Henny, den wir vielleicht auch nochmal vors Mikro kriegen. Hiermit dann auch die Einladung ins Studio jederzeit, weil er auch sehr, sehr viel zu erzählen hat für die Eintracht. Hört mal an. Ja.
Genau, bevor du sagst Einladung, das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Wir haben es am Anfang gesagt, wenn ihr irgendwie mit uns interagieren möchtet, falls ihr noch Themen habt, wo ihr möchtet, über die wir sprechen oder nicht sprechen oder was ihr noch hören und wissen wollt, schreibt uns eine E-Mail. Der Martin wird gleich nochmal die E-Mail sagen. Ansonsten hören wir nach dem Song, wir hören den Song und danach steigen wir nochmal ganz kurz mit einem Rückblick vom Dortmund-Spiel ein.
Das ist eine gute Idee. Also die E-Mail-Adresse ist adlerontour@radio-gude.de oder lasst uns Kommentare auf den Social-Kanälen, da nehmen wir auch, gucken wir uns auch an. Und es kriegt eigentlich auch jeder eine Antwort. Ne? Und jetzt steigen wir mal ein mit Henny.
Ja. Hausaufgaben müssen wir zum Glück heute keine mehr machen.
Wollen wir gar nicht drüber reden.
Nee, das ist echt ein Klassiker, oder?
Ja, immer wieder gut.
Wir hatten das ja letztes Jahr bei der Buchvorstellung, ich bin so sozialisiert über Badesalz, das ist unfassbar.
Das hat er gemocht, als du ihm das gesagt hast, ja.
Nee, er hat eher gefragt, ob das für oder gegen meine Eltern spricht, das hatten wir dann nicht ganz geklärt, aber auch, das könnt ihr im Video nachgucken.
Genau, das gibt's auch.
Genau, aber was ich mitgenommen habe aus dem Song, mein Herz schlägt nur für dich, und das bringt uns doch zurück zu dem Thema die Diva. Ich möchte nochmal auf den letzten Spieltag eingehen. Bestätigt das Spiel gegen Dortmund wirklich meine Diva-These, die ich am Anfang aufgestellt habe, oder widerlegt sie die?
Ich habe es ja versucht zu erklären, also eine Diva ist anders. Also das ist einfach eine schlechte Phase. Eine Diva ist so Themen wie, um mal ganz weit in der Zeit zurückzugehen, wie sich ältere Hörer noch daran erinnern, zum Beispiel Jan Jupp Heynckes, die halbe Mannschaft feuert, wo wir irgendwo ganz oben in der Tabelle stehen und dafür sorgt, dass es dann komplett in den Bach runtergeht. Das ist Diva-Style. Also solche Szenen und solche Skandale. Und ich glaube, das Umfeld versucht in letzter Zeit so ein bisschen wieder so die Diva zu wecken. Ne? Die Trainerdiskussion, die wir hatten vor 2 Wochen mit einer angeblichen Wutrede, da hören wir vielleicht auch noch was dazu, die für mich auf keinen Fall eine Wutrede war. Der hat nur das Wort Bullshit in den Mund genommen, aber in einem ganz ruhigen Ton. Also eine Wutrede, da lacht sich der Herr Trapattoni und der Herr Völler lachen sich tot, wenn man das vom Albert Riera eine Wutrede nennt. Aber ich glaube, dass einfach die Presse und vor allem bestimmte Zeitungen mit 4 großen Buchstaben und so einfach gerne für Unruhe sorgt, weil sie einfach viel mehr profitieren, wenn die Diva auf der Tribüne zu sehen ist, als wenn alles ruhig läuft. Ja.
Ich finde den Begriff Diva per se vielleicht auch super spannend, weil wir haben auf der Herfahrt auch ein bisschen diskutiert, was ist denn eigentlich eine Diva? Ne? Per Definition, jetzt können wir Wikipedia aufmachen, können nachschlagen, was ist denn eine Diva? Aber wenn du es mal ganz runterbrichst, ist der Begriff Diva für mich etwas, wenn die Erwartungshaltung nicht zu dem Gelebten passt und das Ganze irgendwie dann noch mit höchstmöglichen Emotionen versehen ist?
Ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist eine Diva im Gesangssinne, der auf der Bühne steht, die an einem Abend richtig, richtig grandios singt und am zweiten Abend dann richtig schlecht.
Also die Eintracht, um es nochmal auf den Punkt zu bringen.
Ich glaube, da kommt es eigentlich her. Ne? Das ist, wenn so in ganz, ganz übertragenen Sinne ist das die Diva, ja.
Aber das finde ich ein super spannendes Thema. Da freue ich mich und möchte nochmal aufrufen, wenn ihr eine Definition von dem Begriff Diva habt, freue ich mich, wenn ihr das einfach auf dem Insta-Account von Radio Gude platziert bei uns oder auch per E-Mail, weil das finde ich ein super spannendes Thema. Das ist ja so allgegenwärtig, ist die Diva die Diva. Aber lass uns nochmal einsteigen. Es hat was mit Emotionen und Erwartungen zu tun. Beschreibt doch nochmal bitte mit 5 Adjektiven.
Fünf.
Oh, das war nicht abgesprochen, sorry.
Fünf
Adjektive, deine Emotionskurve gegen das Dortmund-Spiel.
Also erstmal Überraschung über die Aufstellung. Überrascht.
Überrascht, eins.
Überrascht, entschuldige. Überrascht, der Hut hätte ich jetzt nicht in der Aufstellung erwartet. Vielleicht hat der Albert gedacht, er muss mal einen Ex-Dortmunder stellen und jeder hätte mit Götze gerechnet und dann war es der Hut. Überrascht. Dann das nächste war extrem erfreut über die Führung, das sind 2. Zufrieden. Zufrieden wäre das 3. Adjektiv während der Phase in der ersten halben Stunde. Geschockt kommt dann nicht von dem einen Tor, sondern von den 2 Toren.
Ja.
Und dann jetzt so neudeutsch gegrounded ist, glaube ich, dann das letzte, das 5. oder das erste, das 4. Also wieder am Boden der Tatsachen zurück. Weiß nicht, wie man das mit einem deutschen Adjektiv beschreibt.
Ich wollte dich gerade fragen, nachdem du Pre- und Postgame ins Deutsche übersetzt hast, hätte ich gerne die gegrounded deutsche Übersetzung noch von dir.
Weiß ich nicht. Liefere ich nach. Also gegrounded, ich war einfach am Boden der Tatsachen. So. Einfach gesagt, okay, so ist es halt. Ja, und dann kam nochmal so ein kurzer. Nee, eigentlich nicht. Also ich habe beim 3-2 nicht mehr gedacht, dass noch ein 3-3 geht, weil es einfach zu spät war. Ja. Das war doch okay für die Adjektive und dass du mir keinen Wink gegeben hast, dass du mich die fragst.
Ich stelle dir das aus, Martin beherrscht den Zahlenraum von 1 bis 5.
Danke.
Wunderbar, das gibt's halt. Nee, Spaß beiseite. Das Thema Aufstellung wird ja gerade in vielen Mündern diskutiert. Klare Aufstellung, klare Mannschaftspriorisierung versus Flexibilität, um dich auf den Gegner einzustellen. Ich glaube, da haben wir auch nicht unbedingt die eine gleiche Meinung. Du bist ja eher das Lager, du brauchst eine fixe Startelf, Stammspieler, die sind gesetzt.
Klar. Vielleicht liegt es auch an meiner Art, wie ich mit Fußball aufgewachsen bin. Du hast eine Mannschaft, zumindest im Stamm, und die spielt. So, die ist eingespielt, die kennt die Laufwege, die weiß, das sagt man ja immer, wenn sie weiß blind, wo der andere hinläuft. Wie soll denn sowas funktionieren, wenn ich jede Woche eine andere Aufstellung habe? Dann kann ich doch, da muss ich mir ja so viel Laufwege merken. Und dass zum Beispiel vielleicht ein Usun mit einem Jupp oder mit Dohan oder mit irgendeinem, you name it, besser klickt als mit allen anderen. Und ich habe so das Gefühl, bei der Eintracht muss jeder mit jedem können. Das wäre natürlich super, aber wie realistisch ist das denn? Also von daher bin ich der Meinung, und die Aussage von Albert Riera ist ja, er stellt sein Spiel immer auf den Gegner ein. Also lässt immer die beste Antwort auf den Gegner spielen. Aber das kann doch eigentlich auch nicht sein. Ich will doch mein Spiel spielen. Das heißt, ich kann doch nicht, wenn Heidenheim kommt, egal ob die Bayern kommen oder Heidenheim kommen, dann kann ich das ein bisschen justieren. Aber ich stelle doch nicht wirklich andere Leute auf. Ich muss doch von mir überzeugt sein, von meinem Spielstil. Ich glaube, der hat ihn einfach noch nicht gefunden. Das ist das, wie ich sehe. Er probiert einfach rum und das tut er schon viel zu lange. Ob er jetzt nicht die richtigen Spiele hat, und ich vermeide hier das Wort Spielermaterial, weil das sehr unmenschlich ist. Er kann sich natürlich immer darauf zurückbesinnen, dass er sagt, er hat diesen Kader nicht geformt. Aber das ist mir zu viel Probiererei.
Das lass uns gerne nochmal später diskutieren, wenn wir über die Eintracht gucken. Mir geht es erst nochmal um das Prinzip, also generalistisch, ob es gar nicht bei der Eintracht ist, nicht bei uns, sondern Stammspieler, ja oder nein. Ja. Weil am Ende des Tages zwingst du ja keinen, aus seiner Komfortzone rauszukommen. Und ich möchte einmal ganz kurz spoilern, wahrscheinlich schalten jetzt alle ab, ich komme eigentlich aus dem Handball und nicht aus dem Fußball. Das heißt, ich bin über Handball und Henning, ich sehe jetzt hier gerade im Studio die Arme hochgehen. Ich bin über Handball sozialisiert. Das heißt, das ist ein bisschen eine andere Art zu spielen. Vielleicht ist das auch mein Problem, warum ich manchmal mit Zeitspielen ein Problem habe oder auch mit Aufstellungen. Aber aus meiner Sicht gehört eine gewisse Rivalität aufs Feld, eine gesunde, und du musst dich beweisen. Und wenn einfach vollkommen klar ist, ich spiele, ganz egal, wie viel ich laufe und wie ich bewege, könnte man ja erstmal die These aufstellen, dass sich nicht jeder so den Arsch aufreißt, wie man das von ihm erwartet.
Das habe ich auch so nicht gesagt. Also wenn jemand keine Leistung bringt, dann muss er ausgewechselt werden und spielt er beim nächsten Mal nicht. Aber es muss trotzdem mein Ziel sein, eine Stammformation zu finden und einen gewissen, ne? Und dann muss man sich reinkämpfen. Früher war es immer so, dass sich jemanden von der Bank einfach auch reinspielen musste in die Mannschaft, er musste seine Chance nutzen. Mhm. Das ist ja auch das, ganz viele Spieler, wie jetzt zum Beispiel Johnny Burkhardt, nutzt meiner Meinung nach die kurze Spielzeit, die er bekommt, nicht genug. Du musst dich darüber anbieten, um wieder reinzukommen. Ja, also es ist einfach zu viel Rumprobiererei. Und es geht auch nicht mal darum, immer andere Leute spielen zu lassen, sondern es geht auch primär darum, Spieler auf in fremden Positionen spielen zu lassen. Und das gibt's ja ganz selten. Ja, dass jemand wirklich überall super ist. Also muss jetzt wirklich ein Amanda außen verteidigen, muss Skiri Innenverteidigung spielen. Das war dann so ein bisschen, okay, wir haben nicht genug Leute, dann kann man das mal machen. Aber alles in allem wirkt es einfach zu, einfach Rumprobiererei, nenne ich mal, wenn es das Wort überhaupt gibt.
Das ist ein spannender Punkt. Da gibst du mir gerade eine Überleitung. Das heißt ja, du hast eben angenommen, dass er vielleicht das noch nicht gefunden hat, die Stammelf, dass er noch rumprobiert. Glaubst du, das ist ein Zeichen von Misstrauen, dass er kein Vertrauen in die Mannschaft hat? Weil, dass ich das noch ergänze, er kam ja erst, ich glaube, Anfang Februar, da war das Transferfenster geschlossen. Und die, ich will jetzt nicht sagen Ausrede, aber die Aussage kommt ja auch immer häufiger, dass er überhaupt keine Chance hat, Spieler zu holen, die zu seinem Spielsystem passen. Und wir jetzt ja irgendwie sehen, dass er versucht, die Spieler, die er hat, in sein Spielsystem zu drücken.
Ja, aber dafür bist du ja ein Trainer. Also es gibt ja kaum einen Trainer, jetzt wirklich die Mannschaft hingestellt, die er haben will. Es sei denn, du bist hier Real Madrid, Barcelona oder vielleicht die Bayern. Das musst du ja schon können. Ne? Also das macht vielleicht auch mal einen guten Trainer aus. Das habe ich immer gesagt. Für mich war, wie heißt der mit Vornamen? Christian Streich von Freiburg, immer der viel, viel bessere Trainer als ein Jupp Heynckes, der zur gleichen Zeit beim FC Bayern war, weil ein Christian Streich einfach aus den Spielern, die er hatte, das Maximum rausgeholt hat. Und zwar haben die immer über ihrem Potenzial gespielt, während ein Jupp Heynckes ja nur so ein bisschen ein Bespaßer ist, muss man ehrlich sagen. Das wird ihm jetzt vielleicht nicht gerecht, aber als Eintracht-Fan darf man böse Sachen über Jupp Heynckes sagen, glaube ich. Das macht einen guten Trainer aus und da kann ich nicht erwarten, dass ich aus, wo er dann herkam, irgendwo, weiß nicht genau, ja genau.
Egal.
Ich werde zu einer Mannschaft geholt, mitten in der Saison, da muss ich wirklich mit den Spielern umgehen, die ich da habe. Und so schlecht sind die jetzt auch nicht. Das ist nicht der Champions League-Kader, den wir uns vielleicht am Anfang der Saison gewünscht haben, wo uns jeder auf Bayern-Verfolger Nummer 1 geredet hat. Aber da sind ja schon super Spieler dabei, also mit denen kann man sehr wohl was machen.
Aber ich glaube, das ist ja genau der entscheidende Punkt. Passt der Trainer sich an die Spieler an, die er die er hat, die zur Verfügung stehen, die im Kader sind und kann damit was formen oder, so wie man es ihm jetzt nachsagt, er hat sein Spielsystem, wo er unbedingt versucht, die Spieler reinzupressen und dann passiert so etwas, dass ein Amanda nicht da spielt, wo er eigentlich spielen sollte.
Oder Kalimundo zum Beispiel. Ja.
Genau, dass es da viel zu viel Variationen drin gibt und das ist ja auch ein entscheidender Punkt. Hast du als Trainer einen Masterplan und der braucht einfach, bis er wirkt, muss man ihm das Vertrauen geben, weil er einfach vielleicht erkennt, dass ein Spieler woanders besser performt mit seinem System, oder muss er eigentlich sich viel mehr an die Mannschaft anpassen?
Ich denke, man muss beides tun. Also deswegen bin ich auch Verfechter und das wollen jetzt auch einige nicht hören, aber ich glaube, man sollte ihm die Chance geben in der neuen Saison, weil dann kann er die Mannschaft, die er jetzt hat, in der Vorbereitung mitnehmen. Er kann Einfluss nehmen. Das heißt ja nicht, dass er alle Spieler kriegt, die er will. Er kann mit Markus Keuchel sprechen, kann seine Vorstellungen mit dem Verein quasi versuchen, in Einklang zu bringen. Und dann will ich sehen, was er kann. Also das würde mich auch, wahrscheinlich auch bin ich nur neugierig und will sehen, wie das funktioniert. Ja, aber das muss man schon ihm dann zusprechen. Aber dann muss er auch liefern. Also dann kann das nicht mit diesen wechselnden Konfetti-Aufstellungen so weitergehen, klar.
Wechselnde Konfetti-Aufstellung.
Mir gerade spontan eingefallen.
Das ist mein Wort des Tages. Kannst du es nachher mal in irgendeine AI reinballern? Da will ich ein Bild von haben, wie wechselnde Konfetti-Aufstellung aussieht. Aber ich höre raus, das werden wir nachher nochmal weiter vertiefen. Das heißt, du bist aber in dem Lager, gib Riera eine Chance. Das kann man so mitnehmen?
Ja, weil ich per se ihn nicht schlecht finde. Also ich glaube, wir brauchen jemanden, der ein bisschen Feuer hat. Ich hatte am Anfang Angst, dass er zu viel Feuer hat und wie so ein HB-Männchen oder wie andere Trainer, die ich so, vor denen ich so gar keinen Respekt habe, die einfach nur an der Seitenlinie auf- und abhüpfen und rumschreien. Das finde ich übrigens auch im Jugendfußball extrem ekelhaft, ja, wenn sich Leute so gebaren. Damit kann ich nichts anfangen. Aber ich glaube, dass der Albert Riera das ganz gut trifft. Also er ist trotzdem, bringt ein bisschen Feuer rein, nimmt auch mal ein bisschen Druck von der Mannschaft weg. Das hat er am Anfang ganz gut gemacht. Also per se passt er schon gut zu uns, wenn er das halt jetzt auch mal mit dem Kader auf die Reihe kriegt. Und diese Diskussion über Fitnesswerte und sehr wohl kann ich einen Assistenztrainer auch mal zum Spieler schicken und mit ihm über Dinge reden, egal ob das seine Blutwerte, Fitnesswerte oder andere Dinge sind. Da ist doch nichts dagegen zu sagen erstmal. Also die ganze Diskussion ist eh Kindergarten. Ne?
Genau. Lass da nochmal an zwei, drei Themen anknüpfen, die du gesagt hast. Du hast es so beiläufig gesagt. Er hat sich am Anfang gut vor die Mannschaft gestellt. Ich finde, das ist ein super wichtiger Punkt. Da hat er bei mir ganz persönlich in meiner Diene-Wahrnehmung mega gepunktet, weil die Mannschaft kam ja im neuen Jahr unter Dino Topmöller sehr mental labil, möchte ich fast sagen, daher. Das heißt, die Jungs können alle super Fußball spielen, aber man hat gemerkt, es liegt nicht an der Aufstellung, es liegt nicht an den Spielern, es liegt irgendwie an dem Verkopftsein. Und da hilft es dir halt einfach überhaupt nicht, wenn von außen, egal ob die Zeitung 2 Buchstaben hat, 5 Buchstaben oder 10 Buchstaben, die ganze Zeit über die Spieler und deren Verfassung berichtet. Und in dem Moment, wo Riera kam und mit seinen Aussagen und Interviews erstmal alle Aufmerksamkeit, alle positiven wie negativen Emotionen auf sich gelenkt hat, waren die Spieler alle aus dem Fokus. Das heißt, die Spieler konnten wieder sich um das kümmern, was ihr Job ist, nämlich sich auf den Fußballspielen konzentrieren. Und das, finde ich, ist ein mega Asset, was generell Führung ausmacht. Führung per se, du stellst dich erstmal ungefragt vor dein Team und versuchst dann aufzuräumen, was dann passiert ist.
Die Gefahr, dass du dich dann zum Hampelmann machst, ist halt groß. Ne? Wenn du jetzt jeden Diskurs und jede Diskussion mit der Presse eingehst und überall anfängst, dann halt rumzumachen, dann wirst du auch, bist du irgendwann mal unglaubwürdig. Ne? Also der muss da eine gute Linie finden, glaube ich. Ne? Und er hat ja dann auch nach dieser angeblichen Wutrede, die Pressekonferenz danach war ja auch wieder versöhnlich. Er ist halt ein Typ, aber das wollen wir doch immer. Also ich weiß nicht, warum sich jetzt alle beschweren, dass wir jetzt mal einen Typen an der Seitenlinie haben, wenn dann wieder da jemand ist, irgendjemand glatt gebügelt ist, wovon ich wahrscheinlich 5 Stück nennen könnte, die ich da nicht stehen haben will an der Seitenlinie. Dann meckert er auch wieder. Aber man muss ehrlich sagen, man kann es ja auch niemandem recht machen. Egal, welchen Trainer du holst, außer vielleicht Xabi Alonso, da würden sie alle meckern. Ja. Die haben über Dino gemeckert, die meckern jetzt über den Trainer. Das ist, glaube ich, so ein neuer Volkssport. Jeder kann es besser und jeder meckert über den Trainer.
Ja, total. Aber ich glaube, der Punkt ist sehr weiter vorne. Der kommt dann an und ich glaube, das Superlative, das ist das Stichwort, jeder Einwurf wird anders sein. Das heißt, er hat einfach mal ordentlich einen rausgehauen, wo wir dann wieder bei der Diva sind. Erwartungshaltung. Das heißt, das kannst du nicht erfüllen.
Ja, ne? Lass mich kurz über den Einwurf nochmal raven. Ja, die Einwürfe waren ganz schrecklich am Anfang. Die haben 5 Minuten gedauert. Und einmal muss ich auch noch ablästern über unseren Anstoß. Ich weiß nicht, geht nur mir das auf den Keks, dass auf einmal alle Innenverteidiger mit dem Anstoß nach vorne rennen und dann ein langer Ball in den 16er geschlagen wird. Was ist denn die Idee? Ist daraus jemals eine Chance entstanden, außer dass wir uns direkt einen Konter gefangen haben und es direkt für den Gegner ein guter Angriff war? Also so Dinge, die kann er bitte abstellen. Das brauche ich nicht.
Ich setze jetzt und hier auf meine ganz persönliche Wunschliste Riera als Gast für unseren Podcast, dass er uns und dir einmal erklären kann, was es mit diesem Anstoß
auf. Nehme ich auch gerne entgegen. Also ich muss auch sagen, das sagst du auch immer, die Analyse von Dino Topmüller, als es schon zu Ende ging und schon zu Ende war, war sehr einsichtig und muss ich sagen, hat mir total gefallen, war sehr ehrenhaft, wie er erklärt hat, was gerade nicht läuft. Das habe ich verstanden. Vielleicht beim Albert,
Mega guter Punkt, da war ich so begeistert, im Sky-Interview war das, glaube ich, da konnte dir exakt sagen, in welcher Minute wer wo wie falsch gestanden hat und das wenige Minuten nach dem Spiel, aber er hat es nicht transportiert bekommen, er hat es nicht zur Mannschaft bekommen und die Mannschaft hat es nicht auf die Straße oder auf den Rasen bekommen.
Und das macht ja keiner, also ne, das Trainerduo Alex Meyer-Schmidt, wo sie ja alle so happy waren, dass der Fußballgott jetzt übernommen hat, die haben ja auch keinen Zugang gekriegt. Und das ist für mich ein Beweis, dass es nicht am Trainer liegt, sondern keiner dieser 3 Trainerkombinationen hat Zugriff auf diese Mannschaft bekommen. Das heißt, das Problem liegt ja irgendwo anders. Und deswegen jetzt wieder, und alle wollten ja, dass er beim Stuttgart-Spiel schon wieder weg ist, das ist ja Blödsinn, muss man ehrlich sagen. Ja, wir spielen das jetzt zu Ende, die Saison war kacke. Wenn wir Glück haben, wenn wir richtig Glück haben, sind wir noch irgendwo europäisch dabei. Aber da musst du den Mund abputzen und weitermachen, um mal doch ein bisschen ins Platt abzudriften, ja.
Absolut. Ich habe noch unfassbar viel Bock, mit dir darüber weiterzusprechen, weil wir merken es, und ich glaube, ihr merkt es beim Zuhören auch, dass man 500 Meinungen hat und wir alles am Ende des Tages Trainer sind. Das heißt, jeder von uns hat eine eindeutige Meinung und weiß genau, was man hätte besser machen können, sei es vom Wasserträger, vom Physio bis hin zum Spieler und auch die Zuschauer in der Kurve, wo wir sicher auch nochmal drüber sprechen. Und das Schöne ist, es ist nicht nur am Spiel, während im Spiel, sondern auch die ganze Woche über sind alle Trainer und an jedem Stammtisch finden diese Gespräche statt. Und ich freue mich so unfassbar, dass wir direkt in unserer allerersten Sendung einen Stammtisch mitgebracht haben, den ihr jetzt auch hören könnt.
Der vor allem auch eine ständige Rubrik werden wird, weil die Leute total Bock drauf haben. Also von daher, lasst uns mal reinhören.
Ich freue mich.
Stammtischgebabbel.
Einen wunderschönen guten Abend aus dem Signal Iduna Park. Wie versprochen, ein kleiner Stimmungsbericht hier 45 Minuten vor Spielbeginn. Die Mannschaftsausstellungen sind raus. Ja, viele hier in Dortmund hatten ja mit gerechnet, dass Mario Götze aufläuft. Aber es ist halt nur Mo Dahoud geworden. Ja, wir haben mit einigen Eintracht-Fans gesprochen. Die sind so ein bisschen zwiegespalten. Ja, auf der einen Seite, wenn man schon den Weg hier an einem Freitagabend auf sich nimmt, wäre man natürlich froh, wenn man was mitnimmt. Zumal man ja auch die Punkte noch braucht. Kampf um die internationalen Ränge. Deshalb, klar, ist die Hoffnung da. Aber auf der anderen Seite wissen die Frankfurter natürlich auch, mit einer Niederlage hier gibt es einen neuen Trainer. Gut, den wird es wahrscheinlich sowieso geben, aber da ist der Trainer halt dann wahrscheinlich schon nach diesem Spiel weg und man hat nochmal einen Interimstrainer dann im letzten Heimspiel gegen Stuttgart nächste Woche. Ja, so ist die Lage aktuell.
Also ich weiß nicht, was mich trauriger macht, dass der Götze nicht von Anfang an gespielt hat oder dass wir komplett auf den Timmy verzichten mussten, weil der hätte uns mit Sicherheit mit seinen Flanken den Sieg gebracht. 100%ig. Ich weiß noch nicht, wer es verarbeitet hätte, aber im Notfall hätte Süle 2 Eigentore gemacht, wäre mir auch egal gewesen. Das wäre so mein Ding gewesen, ja.
Ja, ich bin einfach enttäuscht nach dem Spiel. Ich habe Besseres erwartet. Die ersten Minuten haben mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann haben wir leider wieder nicht abgeliefert. Ziemlich schade.
Ja, hier mein Schlussfazit vom Spiel. Ja, wir haben mindestens 5-mal nach dem Spiel aus den Reihen rund um uns herum den Satz gehört, das war ein komisches Spiel. Ich glaube, das kann man wohl auch sagen. Bisschen crazy. Die einen konnten nicht, die anderen wollten nicht.
die Eintracht hat definitiv zu spät realisiert, was denn hier überhaupt möglich gewesen wäre. Die ersten 15 Minuten sehr couragiert gespielt, gut gepresst. Also ist ja selten, dass Dortmund im eigenen Stadion die ersten 20 Minuten überhaupt keine Torchance hat. Das haben sie gut gemacht. Leider haben sie dann ein bisschen nachgelassen, muss man sagen. Dann ist Dortmund besser ins Spiel gekommen und natürlich zwei Tore vor der Halbzeit, beziehungsweise eins sogar in der Nachspielzeit. Das ist natürlich extrem bitter. Ja, zweite Halbzeit hat man dann gesehen. Ja, Knauf und Burkhardt, wenn er die eher gebracht hätte, ja, wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre. Das hat schon gut gepasst mit den zwei. Ja, ansonsten denke ich mal, nach so einem Spiel kannst du den Trainer eigentlich noch nicht vorzeitig feuern. Bin mir sicher, der Albert wird auch gegen Stuttgart noch auf der Bank sitzen. Klar, danach wird er wahrscheinlich weg sein, aber die Leistung heute hat definitiv nicht gereicht, um ihn vorzeitig zu entlassen. Das war eigentlich wirklich in Ordnung von der Eintracht, das muss man sagen. Gut, bei Dortmund auch ein bisschen die Luft raus. Da, wenn du so einen Brand siehst, da mehr Schlittschuh gelaufen als sonst was. Ja, Bellingham, ich weiß gar nicht, ob der Mann überhaupt einen Vorwärtsgang hat. Ja, der kann irgendwie nur rückwärts spielen. Also das war schon teilweise sehr limitiert heute. Gut, schade für die Eintracht, aber wie gesagt, je nachdem, wie Freiburg morgen spielt, die müssen auch erstmal in Hamburg gewinnen. Und ja, vielleicht geht ja noch was am letzten Spieltag. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Bis dann. Ciao, ciao.
Gerade richtig nervt, das ist halt dieses Auseinandernehmen der Medien, das alles immer grundsätzlich nur noch nach Sensationslust strebt. Ja, wenn ich dann immer schon diese Fragen dann auch höre, ob er noch der Richtige ist oder ob er da nächste Saison noch da ist, auch an den Krösche. Also das sind doch Fragen, was erwarten die denn da für Antworten? Setzt sich der Krösche dahin und sagt dann, nee, der Riera, der macht jetzt nur noch zwei Spiele und dann wir suchen schon einen anderen. Also solche hirnrissigen Fragen und inhaltlich das mit dieser angeblichen irren Wutrede, also ich konnte da überhaupt gar keine Wutrede hören, 0,0. Und das, was er da gesagt hat, war doch eigentlich auch total in Ordnung und hatte auch recht damit, dass man nur mit solchen schlechten Nachrichten halt auch diese besonders jungen Spieler auch irgendwo negativ beeinflusst. Ich meine, im Endeffekt sind es ja auch nur Menschen.
Ich lieb's einfach. Der digitale Stammtisch im Radio.
Danke an alle, die unserem ersten Stammtischgebabbel teilgenommen haben. Ja. Und die waren nicht zusammen. Also ne, denkt dran, die saßen nicht an dem Tisch leider, aber es ist unser virtueller Stammtisch quasi.
Genau. Und deswegen, ich wollte auch gerade sagen, bevor wir dann nochmal in die Diskussion einsteigen oder in die Kommentation, gibt es das Wort, weiß ich nicht, von den O-Tönen, an der Stelle wirklich nochmal danke und ich freue mich, du hast gesagt, es wird eine feste Rubrik. Das heißt, jeder, der unter der Woche nach einem Spiel Bock hat, seine Meinung zu äußern oder schon immer mal ins Radio wollte, schreibt uns, schickt uns den O-Ton zu. Freue ich mich, dass wir das Ganze hier ein bisschen interaktiver und belebter gestalten.
Aber fair bleiben. Ne? Also wir werden nichts senden, was zu unter die Gürtellinie geht. Ihr dürft schon ein bisschen was, aber bleibt immer fair, ne?
Das ist absolut selbstverständlich, aber nochmal gut, dass du es erwähnt hast. Wenn wir jetzt diese vier O-Töne uns anhören, ist ja noch was, also unabhängig vom Inhalt, da ist was ganz, ganz Besonderes versteckt. Und zwar haben wir einen BVB-Fan mit in den O-Tönen verpackt. Wer es nicht gemerkt hat, Grüße gehen raus an die analytische Bewertung des Spiels, an unseren BVB-Fan.
Ja, danke Jens, alter Kumpel von mir. Aber auch, muss man sagen, war jetzt ja auch pro Eintracht. Ne? Das kann man jetzt nicht sagen, dass das extrem unfair war. Für einen Dortmund-Fan war das schon sehr, sehr neutral.
Am Ende will ich gar kein Pro oder Contra. Ich will objektive Bewertung, ne? Dass man da wirklich drüber spricht. Und was man ja raushört, allgegenwärtig ist das Thema Trainer. Man findet es immer wieder, sind wir zufrieden, sind wir nicht zufrieden. Und super spannend, genau in diesen Zeiten, wo wir vielleicht am allermeisten die Diva sind oder die Enttäuschung am allergrößten ist, wird der Ruf am allergrößten nach Führungsspieler oder Ikonen ein Hoch auf Timothy. Das finde ich super spannend, ne? Dass genau in solchen Zeiten man einfach nach Timothy ruft. Genau. Und natürlich auch die Enttäuschung in den O-Tönen abzulesen ist. Teilst du die Enttäuschung, die unser O-Ton Leon an der Stelle, Grüße gehen, rausgegeben hat?
Ja, kann ich verstehen. Also total. bin ich bei ihm. Ne, der hat ja das beschrieben, was ich auch gesagt habe. Erst diese Hoffnung, um dann wieder zu sagen, oh mein Gott, jetzt doch wieder nicht.
Ja, wobei das Wort Enttäuschung schon, ich bin enttäuscht auch. Dem Abend sehr spannend.
Ich bin ein bisschen traurig.
Genau, das war einfach die jugendfreie Version. Aber um nochmal auf unseren Dortmund-Fan Jens zurückzukommen. Ich finde, der hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Das war ein komisches Spiel. Und vor allem, die Eintracht hat viel zu spät gerafft, dass da doch noch was geht.
Ich finde vor allem cool, dass auch ein Dortmund-Fan sagt, dass es ein komisches Spiel war. Also das bestätigt ja quasi nur uns. Er kann es natürlich locker sagen, weil sie gewonnen haben. Aber im Endeffekt kann man dann immer ein bisschen besser drüber reden. Aber ja, es war extrem komisch. Und das hat uns mal ausgemacht eine Zeit lang. Also ich kann mich erinnern, als wir in letzter Minute noch Spiele umgebogen haben. Das ist ja schon ewig nicht mehr passiert. Ne, dass man immer noch an sich geglaubt hat und in der Nachspielzeit nochmal einen Siegtreffer gemacht hat. Diesen Geist mal wieder zu beschwören, Dina Ebimbe vor 2 Jahren, glaube ich, als er uns noch in die Conference League geschossen hat. Yes. Ich hoffe immer noch auf Samstag, dass da sowas passiert, dass wir in der letzten Minute das Siegtor machen. Aber gut, will dem auch nicht vorausnehmen. Aber so Sachen fehlen uns immer ein bisschen. Deswegen, ja, bin gespannt.
Ja, ich möchte nochmal den anderen O-Ton aufgreifen von unserem Gänsezüchter, also man hat die Gänse im Hintergrund gehört, wo es über die Trainerdiskussion ging. Möchte ich gar nicht erstmal über den Trainer sprechen, sondern da steckt ja noch was anderes mit drin, und zwar die Medien. Wie gehen die Medien mit Situationen um? Und das finde ich super spannend zu dem Punkt, hat die Eintracht gerafft, dass noch was geht? In dem Moment, wo Burkhardt das Tor gemacht hat, mega spannend, was da über Social Media für zusammengeschnittene Momente rumging, die ja auch wieder zu dieser Strudelwirkung führen und da einfach Emotionen anheizen.
Ja, aber es ist auch asozial. Ich muss das Wort mal in den Mund nehmen. Also es geht um die Szene, wo der Johnny Burkhardt das 3-2 macht, dann den Ball aus dem Tor nimmt und beim Zurücklaufen den Finger auf den Mund legt, so dass die Leute ruhig sein sollen. Das wurde so geschnitten, direkt mit dem Schnitt auf Albert Riera als Trainer. Und jeder, der nicht im Stadion war, dachte, er hat das zum Trainer gemacht, weil der ihn ja nicht aufgestellt hat. Und das finde ich ganz fatal, weil wir haben aus dem Stadion gehört, von Leuten, die im Stadion waren, das hat er nämlich sehr wohl nicht in Richtung des Trainers gemacht, sondern in Richtung der Dortmund-Fans, was total viel mehr Sinn macht. Aber durch solche Berichterstattung wird diese Diva einfach beschworen. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, die Medien wollen teilweise, dass dieses Chaos entsteht, weil für die ist ja nichts langweiliger, als wenn es gerade so okay läuft. Ja, für die ist es super, wenn, oh hier, wir ballern alles weg und gewinnen, dann haben sie was zum Schreiben, und wenn es richtig kacke läuft. Aber wenn es so dahin dümpelt oder wenn wir uns, ne, dann interessiert die das nicht. Und deswegen sind solche Aktionen, ob das jetzt Zufall war, weiß ich nicht. Ist schon ein komischer Zufall, oder?
Ja, natürlich. Ich würde es aber gar nicht in den Kontext mit der Diva stellen, dass das die Intention ist, sondern da will man medial von außen einfach einwirken und möchte dafür Sorge tragen, dass das Pulverfass explodiert. Ne? Die Diva ist ja, glaube ich, ganz oft sogar unsere eigene Wahrnehmung aus der Eintracht-Bubble, dass wir sagen, die Diva vom Main, das ist gar nicht unbedingt das, was von außen kommt, aber es ist einfach ein Streichholz, was du in ein Pulverfass schmeißt. Finde ich nicht cool. Und das ist ja nur ein Beispiel von vielen, wo man versucht, von außen Einwirkungen zu nehmen, oder wenn man einfach denkt, man geht gut vorbereitet auf eine Pressekonferenz und fragt den Trainer Sachen über ein Bayern-Spiel. Wir spielen nicht gegen Bayern. Also was soll das?
Ich glaube, ein bisschen die Sprachbarriere kommt ja auch dahin. Ne? Mit Dino Topmüller, dem konnte man nichts unterstellen. Ich glaube, wenn Albert Riera in Englisch spricht, was auch nicht seine Muttersprache ist, und dann viele Journalisten ein Problem mit Englisch haben, das ist natürlich auch immer eine schöne Grube, die man ausheben kann. Ne?
Ja. Aber der gute Jens hat erwähnt, also heute, weiß nicht, das häufigste Wort ist Jens wahrscheinlich in der Sendung.
Der freut sich gerade einen Ast.
Ja, ist doch okay. Spaß beiseite. Der hat nicht nur gesagt, dass es ein komisches Spiel war, sondern dass es absolut untypisch ist, dass Dortmund die ersten 20 Minuten zu Hause keine einzige Torchance hat. Und das ist ja wohl wirklich wahr. Und dann frage ich mich, warum schaffen wir es nicht? Warum sind wir in der Lage, 30 Minuten wirklich so zu pressen, so gegenzuhalten und dann doch wieder abzuflachen? Du merkst, ich lasse nicht nur los und will nochmal nachfassen. Was ist es mit dieser Konstanz, die wir nicht haben, Martin?
Ich glaube, das hatten wir ja vorhin schon eigentlich gesagt, diese Konstanz fehlt einfach. Du hast das Potenzial, die können das, dann fehlt vielleicht diese Abgezocktheit, weil da viele junge Spieler noch dabei sind, weil sie vielleicht doch auf einer ungewohnten Position spielen, ne? Und Skiri hat ein super Spiel gemacht, als Innenverteidiger, wurde da auch hochgelobt, hat dann gegen Hamburg wieder auf der Linie ein bisschen verkackt. Das ist einfach, du kannst ja keine Konstanz kriegen, wenn es immer anders läuft. Das habe ich ja vorhin versucht zu beschwören. Wie sollst du denn Konstanz kriegen, wenn du immer anders dich auf etwas anderes einstellen musst?
Genau, und ich möchte einfach nicht locker lassen, weil ich die Frage mit, sorry, dass ich da nachbohre, aber ne, das Thema ist ja Konstanz, vielleicht sind sie nicht abgebrüht genug, vielleicht sind sie unerfahren, es ist die jüngste Mannschaft in der Bundesliga, glaube ich.
Ist, glaube ich, nicht mehr so.
Oder ja. Mit der jüngste, also wir haben relativ... Kommt davon,
ob der Mario spielt.
Ja gut, der hat ja in dem Moment nicht gespielt, aber es ist schon mit der jüngste Kader. Das heißt, das ist mal vollkommen klar, dass die nicht total abgebrüht sind, ne? Dass die da nicht irgendwie jahrelang Erfahrung haben, schon alles mitgemacht haben. Aber trotzdem war ja in dem Moment, wo die beiden Gegentore gefallen sind, noch nicht irgendwie eine Notsituation entstanden, dass Dortmund ewig lang gepresst hat und du als Zuschauer wusstest, es passiert gleich. Da frage ich doch, liegt es an der Fitness? Das Thema ist ja auch irgendwie allgegenwärtig. Ich habe keine Meinung, ich stelle nur die Frage, sind die Jungs fit genug?
Nee, also körperlich glaube ich, sind die fit genug. Also das
meine ich, also von den vitalen. Ja,
ich glaube, dass es geistig gerade ein Thema ist, dass es vielleicht echt im Kopf dann nicht klickt. Aber körperlich würde mich das extrem wundern, wenn Bundesligaspieler auf dem Niveau nicht fit ist. Und diese ganzen Krämpfe, die man mal sieht bei Hamburg zum Beispiel, die haben ja was damit zu tun, dass du auf Zeit spielen willst. Aber als Profifußballer musst du 90 Minuten eigentlich durchrennen können. Tut mir leid.
Mein Handballerherz war wieder kurz getriggert, als du von Zeitspiel gesprochen hast.
Ja,
ich finde es super spannend, wenn sowas in der zweiten Halbzeit passiert, ne? Wenn es irgendwie eng ist und du kriegst ein Unentschieden nicht hin oder nicht nach Hause oder bringst es über die 90 Minuten. Aber es gab überhaupt keinen Grund. Und vor allem, das ist dann aber wahrscheinlich der Punkt, den du hast, dass es Mentales ist. Weil in dem Moment, wo das erste Gegentor fällt, bricht die Mannschaft auseinander. Da fehlt ein Führungsspieler wahrscheinlich, der einfach mal...
Ja, auch das. Ich glaube einfach, dass das einfach zu oft passiert ist. Ne? Ich bin da auch bei dir zu sagen, hey, wenn das erste Gegentor fällt, haben wir ja jetzt ganz oft erlebt in den letzten Spielen, dass dann direkt das zweite hinterher fällt, manchmal sogar das dritte. Ne? Das scheint ja in der Saison so ein Trend zu sein. Aber ja, dann brauchst du eigentlich einen Führungsspieler, der dann sagt, hey, reißt das zusammen, wir rocken das trotzdem weiter.
Ja. Ja, aber haben wir keinen dieser Führungsspieler? Jetzt spielen wir mal so ein Planspielbörse, gab es früher in der Schule, jetzt machen wir so Planspielfußball. Was wäre denn nicht nach vorne, was wäre rückblickend? Du hattest es im Pregame gemacht, was wäre deine Wunschaufstellung für Dortmund gewesen?
Die Wunschaufstellung für Dortmund, aber wegen verletzt und nicht verletzt, oder?
Mit dem Spielermaterial,
mit dem, was da war.
Um das Wort auch mal in den Mund zu nehmen, was da war, ja.
Ja, wahrscheinlich hätte ich der Hut nicht aufgestellt, dann hätte wahrscheinlich auch nicht das 1-0 gemacht. Ja, du willst ja darauf hinaus auf das Thema Führungsspieler. So, ich glaube, dass es da Unterschiede gibt. A, spielerisch. Ich glaube, dass wir, wenn Mario Götze, oder lass uns andersrum formulieren, wichtiger, Can Usun nicht spielt und auch ein Mario Götze nicht spielt, der Fares Chaibi das spielerisch nicht ziehen kann, dieses Spiel. Also das heißt, dann fehlt mir ein Hirn nach vorne, das ein Spiel orchestrieren kann. Ein bisschen hochtrabend geschwätzt, aber hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das brauchst du meiner Meinung nach in einer Mannschaft, einen Kopf, der kreativ nach vorne Dinge tut. Und wenn Can Usun und Mario Götze nicht spielen, fehlt der uns schon mal. Und dann brauchst du noch den, der alles wegbeißt. So, ein Jens Jeremies, wer die Zeit noch kennt, einen richtigen Typen, der mal seinen Kopf hinhält, der nach 2 Minuten anfängt zu bluten, und da weiß jeder, von wem ich rede. Rasmus Christensen ist so ein Spieler. Der muss spielen für mich. Der muss immer spielen und der muss immer diese Mannschaft mitreißen, weil er das tut, weil er A, vorangeht und wirklich seinen Kopf in alles hält, seinen Fuß überall reinhält und dafür sorgt, dass da Power drin ist. So, und wenn du jetzt keinen Kopf nach vorne hast, kein Hirn und keine Seele, nenne ich das mal. Das eine ist das Hirn nach vorne, Can Usun, und die Seele, die so das Spiel zusammenhält, dann passiert sowas, wie wir zu oft gesehen haben diese Saison.
Ja, das mag an der Stelle so sein. Bei Rasmus, deswegen habe ich gerade einen Augenblick drüber nachgedacht, der alles wegbeißt. So hast du es, glaube ich, formuliert mit Christensen.
Und vor allem trotzdem noch Fußball spielen kann. Das ist ja auch ein Punkt. Du hast ja oft so Treter, darum ging es mir nicht. Sondern es geht mir wirklich um diese Motivation und diese Power, die er bringt und trotzdem diese Gefahr, die er auch nach vorne auf der Seite bei sich ausstrahlt. Das ist wichtig, extrem wichtig.
Ja, der hätte sehr wahrscheinlich auch gespielt, wenn er gedurft hätte. Da kommen wir nämlich zum anderen Punkt, um nochmal einen Spieltag zurückzugehen. Was sind denn deine Gefühle zu den gefühlten 2 Minuten, die er auf dem Feld war, bis er geblutet hat und dann weiß ich nicht, wie viele Minuten das waren, bis er sich die Rote abgeholt hat?
Ich bin da ein bisschen gebiased. Also für mich darf er das. Der hat so viele geile Sachen gemacht, darf sowas mal passieren. Das ist natürlich uncool, dass du dir direkt Gelb-Rot einfängst, auch wenn du gerade nur eingewechselt wirst. Ich glaube, da hat er es dann übertrieben. Ne? Ich glaube, es ist dann immer ein schmaler Grat zwischen, wie reiße ich die Mannschaft mit und wie übertreibe ich vielleicht. Und ich glaube, das eine war sogar wegen Meckern oder es waren gar keine 2 Fouls. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Das ist jetzt dann doch auch 2 Wochen her. Ja, das muss man mal, wenn das jetzt jedes Mal passiert, dann würde ich mal diskutieren. Aber das darf er sich mal rausnehmen.
Dürfen die erstmal alles. Das sind am Ende des Tages Menschen, die machen Fehler und die sind vollkommen unter Emotionen. Das ist alles gut. Aber wir kamen ja so ein bisschen aus der Diskussion mit, dass du Verantwortung übernimmst, dass du Führungsspieler bist und dass andere Jüngere sich an dir hochziehen. Und dazu gehört es, sich aber auch dann doch am Ende unter Kontrolle zu haben, dass du nicht unnötig dir die Rote abholst. Wenn du beim entscheidenden Spiel reingehen musst, ein taktisches Foul machen musst, aber das war nicht taktisch, das war hitzköpfig. Ich weiß gar nicht, was da das richtige Adjektiv ist, weil der hat gefehlt. Das hast du gemerkt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich bin ja gespannt jetzt auf Stuttgart, wenn er dann spielt, hoffentlich.
Ja, fingers crossed. Was wir aber auch hatten, da möchte ich auch noch mal ganz kurz ankneifen.
Zum Glück stehst du einen Meter weg.
Ja, wir haben ja eine gute Dreiviertelstunde, dann kneife an. Nein, Spaß beiseite. Das Thema Timothy kam. Ne? Natürlich wissen wir alle, du stellst den Timothy nicht auf, aber ich möchte es an der Stelle noch einmal, ich werde nicht müde, es zu würdigen. Der Timothy weiß genau, was sein Job ist. Der ist sehr pflichtbewusst und wenn er gebraucht wird, ist er da. Das verdient erstmal einen heiden Respekt. Und wer mal im Stadion war und gesehen hat, wenn der Timothy mal aufs Feld kommt, dann kriegst du Gänsehaut. Dann kriegst du genauso Gänsehaut wie bei Schwarz-Weiß wie Schnee oder wenn die Onkels im Stadion gespielt werden. Hat ungefähr gleiche Gänsehautcharakter. Aber am Ende ist es ja so eine Sehnsucht, nach der wir rufen. Sei es, ob wir den Fußballgott als Trainer herbei wünschen und dann einfach hoffen, alles wird gut, oder den Timothy.
Ja, das ist aber, musst du unterscheiden. Ich glaube, das eine ist Kult und gute Stimmung und beim 5-0 mal einwechseln und dann schlägt er eine gute Flanke. Und ich mag auch nicht jetzt mir das zu sehr verscherzen, weil ich mag den Timothy auch total. Aber der Timothy Chandler dreht dir kein 3-1 in Dortmund.
Nein.
Das macht er nicht. Also das ist der Punkt, weil der Andi hat das ja ein bisschen so im Spaß gesagt in unserem Stammtischgebabbel, glaube ich. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass Spieler wie Rasmus Christensen das tun, wenn wir so einen Kaliber noch gehabt hätten. Den haben wir leider nicht. Ich hatte Theat so ein bisschen in der Rolle gesehen, aber der hat, glaube ich, mit sich selbst gerade zu tun. Aber Timmy mag ich auch total und er kriegt auch seine Spiele und ich finde super, was er tut und dass er auch zur Eintracht steht. Aber das hätte keinen Unterschied gemacht. Also das kann man nicht machen.
Nein, total nicht. Ich fand nur einfach spannend, dass am Ende vielleicht Süle 2 Eigentore gemacht hätte bei seinem letzten Heimspiel. Das allein die Vorstellung finde ich spannend und lustig. Aber warum ich den Punkt nochmal aufgreifen wollte, ist, weil er eben im Stammtischgespräch vor Ort nach dem Spiel aufkam, dieses Thema Kult und wir rufen nach dieser Sehnsucht. Timothy war ja schon auch ein Thema bei unserem letzten Champions-League-Spiel. Darüber haben wir ja auch diskutiert, dass es da wenige gab, die nicht verstanden haben. Wenn alles rum ist, du weißt, dass du diesen Spielbetrieb, also dass du Champions-League nicht weiterkommst, Frust ist da, Enttäuschung ist da, gibt der Kurve, was sie will in dem Moment einfach. Das hat keiner verstanden. Hast du es verstanden?
Weiß ich nicht, ja. Ja, doch. Ich hätte es auch gut gefunden, aber ich reg mich jetzt nicht drüber auf, dass er da nicht gespielt hat.
Natürlich nicht. Der reißt ja auch kein Champions-League-Spiel und er reißt ja auch ein Spiel gegen Dortmund überhaupt nicht.
Es hätte mich für ihn gefreut. So. Aber
ja. Dann lass uns nochmal, bevor wir gleich einen kurzen Cut machen, um in die Nachrichten reinzuhören, würde ich noch einmal ganz kurz das Thema Lagertrainer aufbringen. Nachdem wir jetzt hier fast 1,5 Stunden miteinander sprechen und im Austausch sind, was sind deine Gefühle Stand jetzt zum Trainer? für die kommende Saison?
Ich habe es ja schon durchaus gesagt und der Jörg hat mich da in den Kommentaren ja bestätigt, der sollte die Chance kriegen. So. Ich sehe das Potenzial, ich sehe den Typen als passend, ne, als emotionalen Trainer und ich glaube, er sollte eine Vorbereitung und eine Transferphase kriegen. Und ja.
Das heißt, du glaubst, die Erde ist noch nicht zu sehr verbrannt?
Nö, glaube ich nicht. Ich und da sage ich auch, mache ich mich vielleicht ein bisschen einfach, aber ich glaube, wenn der Verein, speziell Markus Krösche und Axel Hellmann und alle, die da mitzureden haben, die haben ja das beste Gefühl. Ist das Gefüge nach innen, das ist ja das Entscheidende. Nach außen mit der Presse könnte es und den Fans könnte sich besseres Verhältnis sein, aber das ist ja erstmal nicht entscheidend, sondern wie ist denn die Innenwahrnehmung? Also wie kommt er dem Verein an? Die sehen ja auch, ne, sind die Spieler, weinen die alle bei ihrem Berater rum und haben die alle Probleme damit, kommen die zu Markus Krösche und beschweren sich. Die sehen die Innenwahrnehmung. Ich vertraue, ich habe gelernt über die letzten Jahre Markus Krösche und Axel Hellmann und wer da alles mit zu tun hat, zu vertrauen und zu sagen, die wissen das. Und wenn jetzt nach dem Stuttgart-Spiel das heißt, wir trennen uns von Albert Riera, dann wissen wir, dass die Innenwahrnehmung und das intern auch nicht funktioniert hat und dann ist das alles cool, dann ist er weg. Mhm. Wenn sie aber mit ihm in die neue Saison gehen, dann bin ich mir sicher, dass das Theater nur außen war. Ja? Die können sich das gar nicht leisten, da so einen faulen Apfel da mitzuschleppen. Das heißt, volles Vertrauen in die Entscheidung und ich kann mit beiden Entscheidungen super leben.
Das heißt auch so ein bisschen dann der Punkt, wenn ich dich richtig verstehe, dass es dann nur von außen gemacht war und in der Innenwahrnehmung okay war, dass auch die Medien da wieder viel mit beigetragen haben, wie Dinge vielleicht aufgebauscht werden oder wie Dinge einfach hochgeschaukelt werden.
Ja, ich will jetzt nicht alles darauf schieben, aber im Endeffekt wissen wir es ja nicht. Wir kriegen ja immer nur eine Seite mit. Wir kriegen ja nur die Außenwahrnehmung mit. So tief sind wir ja nicht drin. Wenn wir jetzt vielleicht mal irgendwann einen Gast haben, der im inneren Circle sitzt, wird der uns auch auslachen und sagen, ich erzähle nicht, was in der Kabine abläuft. Ne? Aber deswegen sage ich, wir müssen da auch vertrauen drauf. Ne? Und ich glaube, die machen das richtig. Die haben so viel richtige Entscheidungen getroffen über die Jahre. Dann werden sie jetzt mit dem Ja zu Albert Riera oder Nein, damit werden die auch eine richtig gute Entscheidung treffen.
Ja, absolut. Die Woche, ich habe es in Social gelesen, ich nehme an, es war keine repräsentativ erhobene statistische Umfrage, aber man hat das Gefühl, dass das Meinungsbild ziemlich 50-50 ist. Ne? Also es gibt zwei Lager, es ist nicht ganz klar weg, es ist nicht ganz klar da, aber ich selber bin mega ambivalent bei dem Thema. Ich glaube, wenn du mich jetzt fragst, habe ich eine andere Meinung als wahrscheinlich wieder vorm Stuttgart-Spiel, als während dem Spiel. Was ich aber gut finde, ist, dass
das Wort ambivalent findest du wahrscheinlich gut.
Ist mega, kannst du nachschlagen heute Abend.
Kannst du buchstabieren.
Ja, nee, Silbenklatschen. Nee, zurück zum Punkt. Ich finde es gut, dass man ihm die Chance gibt, die Saison abzuschließen, weil wenn man jetzt noch die Notbremse wieder gezogen hätte, wäre es quasi das vierte Trainerteam in einer Saison. Damit wären wir vielleicht ins Guinness-Buch der Rekorde eingegangen, ich weiß es nicht, aber es kann ja nicht ausschließlich am Trainer liegen.
Ja, von was bringt es denn für ein Spiel? Mal ernsthaft, das wäre ja Glück. Na, da könntest du mich auch da hinsetzen und wenn wir gewinnen, ist Glück, wenn wir verlieren, war eh klar, dass wir verlieren, weißt du? Also das mache ich doch nicht für das letzte Spiel oder auch nicht für die letzten beiden Spiele. Das wäre wie so ein, dann wärst du wirklich die Diva oder der Chaos-Club, wenn du im letzten Spieltag deinen Trainer wechselst. Das machst du ja auch nicht beim Handball. Also machst du in keiner Sportart.
Ja, beim Handball wechselt man noch nicht so oft. Ja,
genau. Die sind für immer da beim Handball.
Die machen das mit Liebe. Ja, nein, genau. Quatsch. Absolut richtig. Du hast gerade gesagt, man könnte auch dich dahinstellen. Also wenn du es schaffst, Trainer von Eintracht Frankfurt zu werden. Es gibt ja die sogenannten Spielerfrauen. Gibt es auch so Trainerfrauen, die dann mit zum Kader dürfen?
Wahrscheinlich.
Ja. Aber gut, ich glaube, jetzt haben wir genug gesprochen über das Thema, was hinter uns lag. Ich glaube, jetzt ist der richtige Moment, dass wir noch mal kurz uns anhört, was die Welt zu sagen hat in den Nachrichten. Und danach schauen wir dann mal nach vorne.
Auf geht's.
Hier sind wir wieder. Jetzt haben wir viel über das gesprochen, was hinter uns lag. Wir haben viel über die Attitüde gesprochen, die Eintracht hat. Lass uns mal nach vorne schauen. Der letzte Spieltag, Samstag. Ohne das jetzt ins Detail zu gehen, ich habe immer mitgenommen, der letzte Spieltag ist für dich unabhängig von der Eintracht immer was ganz Besonderes, einfach weil es ein Spieltag ist und ein Slot.
Ja, genau. Das haben sie ja jetzt vor ein paar Jahren geändert. Da waren die letzten zwei Spieltage immer zur gleichen Zeit. Das bringt so ein paar Vibes zurück. Das ist einfach noch cool, wenn alle Spiele gleichzeitig sind. Wenn man im Radio mithört oder im Internet guckt heutzutage oder auf den Würfel schaut. neben unserem Spiel, um was ist, da geht's ja noch um was, gibt's einen ganzen Haufen geile Spiele, also vor allem St. Pauli gegen Wolfsburg ist der Knaller. Also wenn ich nicht bei der Eintracht wäre, würde ich mir das auf jeden Fall angucken.
Ist ein spannender Punkt, habe ich schon. Es könnte nicht konträrer sein. Lass uns doch damit gerne mal einsteigen. Was ist denn Pauli gegen Wolfsburg?
Ja, da hat ja jeder auch andere Gefühle, aber ich glaube und ich hoffe, wir sind da alle einer Meinung in der Frankfurt-Bubble, dass Wolfsburg sehr wohl absteigen darf. Auch wenn man St. Pauli vielleicht nicht mag, ich mag die, die sind kultig, die haben Fußballflavor. Wolfsburg kann gerne absteigen. Da bin ich mal ganz unneutral, unobjektiv, bitte absteigen.
Ich versuche mal diese Memes hier ins Radio zu bringen. Du hast mir das gestern oder heute gezeigt, wo der Liebhaber aus dem Schrank gehüpft kommt, wo Heidenheim zurückkommt. Alle haben sich schon abgeschrieben Anfang des Jahres. Und plötzlich sind sie back, sodass es wirklich nach einem Head-to-Head zwischen den beiden aussieht.
Zwischen den drei, meinst du?
Ja, aber gerade explizit in dem Duell Pauli gegen Wolfsburg, ach so, was wirklich von was Tradition, Kult und
Plastik.
Richtig, Kult gegen Plastik.
Ja, für die, die nicht so firm sind mit der Konstellation, ist es so, dass alle drei noch absteigen können. Das Entscheidende ist, wenn du 16. wirst, hast du den sogenannten Relegationsplatz. Und die Konstellation gibt es jetzt so her, dass St. Pauli gegen Wolfsburg spielen, der 16. gegen den 17. Und wenn die unentschieden spielen, reicht es ihnen nicht, weil Heidenheim dann als Letzter mit einem Sieg an beiden vorbeizieht. Das heißt, wenn es richtig scheiße läuft, können die mit einem Unentschieden absteigen, beide, und Heidenheim rettet sich in die Relegation. Also das ist eine ganz, ganz spannende Konstellation. Da bin ich so mit einem Auge auf jeden Fall dabei am Samstag.
Ja, mit einem Auge. Ich finde es immer super spannend. Du hast eben gesagt, wir sind im Stadion, definitiv. Du siehst am Würfel die Ergebnisse der anderen Spiele eingeblendet. Selber hat jeder irgendwie seinen Kicker-Push an oder irgendwelche anderen Push-Nachrichten. Das heißt, man bekommt es umliegend mit und es ist irgendwie ein Rauf und Runter, weil, da kommen wir jetzt gleich auch nochmal dazu, was wir machen am Samstag im Stadion ist super wichtig, aber es hängt nicht nur alleine von dem, was wir machen. Aber bevor wir über die Konstellation sprechen, was unsere Abhängigkeiten angeht, einmal die Brücke, Martin, wir haben jetzt viel gesprochen, was war, was die Diva ist. Was bedeutet das denn aus deiner Sicht für Samstag? Was muss am Samstag passieren?
Ich glaube, wir müssen einfach gewinnen.
Ja, okay, das war eine simple Frage, Entschuldigung. Ich versuche sie nochmal anders zu formulieren. Was erwartest du von Trainer und Team am Samstag im Stadion, was du sehen willst, was du fühlen und spüren willst?
Ja, vom Trainer erwarte ich, dass er richtig aufstellt. Und eigentlich erwarte ich aber viel mehr vom Team, sondern die müssen ihr Herz auf den Platz lassen. Ja? Und wenn es dann nicht reicht, weil Stuttgart einfach auch einen Lauf hat und besser ist, dann ist es nun mal so. Ich muss es sehen. Wenn wir verlieren und sie sich trotzdem den Arsch aufgerissen haben, entschuldige bitte hier im Radio, aber dann ist es vollkommen okay für mich. Mhm. Ja? Und ich glaube, die Kurve hat dieses Gespür ja auch. Ja, ja, die sehen das auch und dann wird auch keiner pfeifen. So, ich wünsche mir, dass es, also wenn ich mir so romantisierend das sagen darf, wünsche ich mir einen 90 plus X Siegtreffer für uns, weil es einfach nochmal so einen persönlichen Abschluss auf die Saison gibt. Und wenn dann gleichzeitig Freiburg verliert und wir diesen 7. Platz kriegen, das wäre mein Wunschtraum.
Ja, das heißt so ein bisschen, dass sie einfach zeigen, was in ihnen steckt. Ne? Dass sie so ein bisschen bringen, was wir eigentlich, wofür wir sie kennen, was wir glauben, was sie auf den Platz bringen kann. Aber ist die Eintracht denn jemand, der so ein Ruder rumreißen kann? Hast du Beispiele dafür? Gab es irgendwie Situationen, wo wir das schon mal geschafft haben?
Wir haben das gegen Ulm damals, wo es um den Abstieg ging. Wir haben das, wir haben uns gegen Kaiserslautern gerettet mit dem grandiosen Spiel mit dem Fjordhoft-Übersteiger. Wir haben jetzt in der letzten Geschichte den Konferenz-League-Platz geholt durch das Siegtor von Dina Mbimbe. Das gibt's ja und das hat ja auch nochmal Kraft freigesetzt. Ja, und darf man auch nicht vergessen, der Europacup-Platz wäre extrem cool, weil, wer es nicht weiß, das Finale der Europa League nächstes Jahr in Frankfurt stattfindet und das wäre ja schon sehr cool, ne?
Also,
ja,
das wäre geil.
Dann würde ich nämlich gerne schwarz-weiß wie Schnee im Rund hören im Europacup-Finale und vielleicht nutzen wir die Chance, uns das auch nochmal anzuhören. Mhm. Weil wenn wir schon alle Kult-Songs angespielt haben, dann sollten wir das unbedingt mitnehmen. Bist du bereit?
Ich glaube, ich bin bereit. Schnall mich an. Los geht's. Ich wollte gerade sagen, ich habe es mir verkniffen, viel mehr mitzusingen als den letzten Meister.
In der nächsten Sendung musst du einfach viel mehr mitsingen.
Ja, ich glaube, dann verkraulen wir alle. Um einmal zu zeigen, dass wir hier wirklich live sind. Ich freue mich, dass wir Zusendungen bekommen haben. Ich möchte mich an der Stelle einmal ganz offiziell beim Gänsezüchter entschuldigen und mich nochmal bei Jörg explizit bedanken für deinen O-Ton. Ich musste nur so lachen wegen den Gänsen im Hintergrund.
Aber wo wir gerade bei Bedanken sind, wollen wir das jetzt schon machen oder erst später?
Nee, später.
Okay, dann später.
Vielleicht können jetzt einfach noch Viertelstunde Leute überlegen, wem wir danken wollen, ne?
Okay.
Also ein bisschen wie an Weihnachten. Das heißt, wir machen dann das Glöckchen an, Ding-Ding-Ling, und dann kann derjenige, an den der Dank rausgeht, sich freuen. Genau, wir waren eben stehen geblieben, dass wir einmal nach vorne schauen. Du hast gesagt, was du dir wünschst von der Mannschaft, und ich bin heute, glaube ich, einfach voll fies, weil es immer voll unabgesprochen ist. Wenn du es in einem Satz oder in zwei maximal artikulieren müsstest, was du erwartest. Also so wie so ein kleiner Spickzettel, den man beim Elfmeterschießen dem Tormann mitgibt, den wir einfach unter der Mannschaftskabinentür mal durchschieben, dass die Mannschaft Martins persönliche Erwartungshaltung kennt. Was wären die?
Reißt euch den Arsch auf und uns mit. Reißt uns mit. Nehmt die Kurve mit. Sagt uns gut Tschüss.
So. Ja, gut Tschüss. Das heißt kämpfen und siegen am Ende des Tages in Martin formuliert.
Genau.
Ja. Das bringt mich zum nächsten Punkt jetzt. Das ist das, was, wie würdest du dich fühlen? Also mal so Futur 1, ne?
Jetzt kommst du mit dem Oberlehrerkram.
Nein, Quatsch. Wenn du siehst, die Mannschaft kämpft, bringt ihr Herz auf den Rasen, gibt einfach verdammt nochmal alles, aber wir holen keinen Punkt. Wie gehst du dann aus der Saison raus?
Gut.
Ja?
Gut, ja. Habe ich ja vorhin schon angedeutet, das ist für mich viel wichtiger. Also es ist, du kannst von mir aus 0-0 spielen oder verlieren, wenn du dir gegen eine bessere Mannschaft wirklich das Herz auf den Platz gelassen hast, ist mir lieber als so ein ergaukeltes 1-0. Also nicht in jeder Situation, aber
ja. Das heißt, am Ende geht es uns ja gar nicht mehr um den sportlichen Erfolg. Den haben wir aus eigener Kraft, wirst du gleich sicherlich noch ein bisschen was zu sagen können, haben wir ja schon abgeschrieben. Ne? Da haben wir ein paar Ausfahrten verpasst, die wir genommen haben. Aber also da spreche ich für mich und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Das, was ich sehen will, ist wirklich die Mannschaft, die wir lieben, die siegen will, genau. Die nicht gegen die Kurve, nicht gegen den Trainer, nicht blockiert ist, sondern die einfach nochmal zeigen will, warum wir Woche für Woche sie durch die Liga mit begleiten.
Genau, und vor allem die auch mal schön spielen, mal ein bisschen schnicken, wie man so sagt, nicht jeden Ball hinten rum. Das war ja ganz, ganz fatal noch in der Dino-Zeit, so ne, stop playing back, sage ich dir nur, das will ja keiner sehen. So.
Mhm. Da hast du recht. Dann lass uns doch mal wieder Planspiel machen oder wie heißt das? Fußball-Fantasy-Game? Ich bin da so unfassbar schlecht drin. Was wäre denn deine Wunschaufstellung, Verletzte nicht eingeschlossen, für Samstag?
Da muss ich mal kurz meine... Ich glaube, ich habe ja Notizen. Ich muss mir meine Notizen bemühen.
Also Zetti im Tor, ich überbrücke die Zeit mal. Ist das gesetzt?
Etc. Ja, wobei ich auch da die Diskussion, ich mag auch Kawasantos vom Typ her. Ne? Mhm. Also von daher, Zetti im Tor, anders geht es ja nicht. So. Mhm. Ich möchte gerne, dass Rasmus Christensen wieder spielt. Ich muss gucken, dass ich genug Spieler jetzt zusammenkriege.
Ich zähle für dich mit.
Genau, also Zetti im Tor. Dann Rasmus Christensen, habe ich gesagt, der muss immer spielen für mich. Mhm. Aurel Amenda muss spielen, allein weil er ein Lichtblick in diese Saison war für mich, weil er geblieben ist und seine Leistung eigentlich immer gebracht hat. Mhm. Robin Koch als Kapitän muss auch da sein und ich mag auch Arthur Theat, weil er nämlich auch so diesen Kampfgeist eigentlich mitbringt. Der war sehr instabil, aber ist okay. Nene Brown, auch ein Gewinner der Saison, ein bisschen abgeflacht nach hinten weg, muss aber spielen. Dann Can Uzun, um auch dir zu entsprechen, yes. Aber ich bin ja auch, ich habe ja vorhin gesagt, wir brauchen einen Kopf nach vorne. Mhm. Ich mag, was Kalimuendo mitbringt, weil er nämlich auch so diesen Fighter mit sich bringt. Also den will ich in die Spitze stellen. Johnny nur auf die Bank, tut mir leid. Er ist mir zu verletzungsanfällig und ich war nicht 100% überzeugt, obwohl er so viel Tore und Assists gemacht hat. Aber ich sehe Kalli gerade einfach von seinem Fighter-Herz vorne. Und auf den Seiten würde ich gerne mit Litz Dohan und unserem weiteren Lichtblick, das ist für mich ein Gewinner der Saison, das hat keiner für möglich gehalten, dass unser Jupp, und ich spare mir den Nachnamen, Echko Jupp, kriege ich hin. Ich muss noch mehr üben, aber der Jupp, und wir nennen ihn alle liebevoll Jupp, auch ein super, super Typ ist. Der spielt so unbekümmert Fußball, ich würde mir das von den anderen auch wünschen. Also das wäre für mich meine Aufstellung. Mhm. Also deswegen Amanda und Jupp, so diese Rising Stars, die keiner so im Blick hatte. Die würde ich auch stellen, ja.
Sau gut. Ich habe immer keine Meinung zur Aufstellung. Du hast gesagt, Zetti im Tor, Usun
drin. Can Usun spielt, bist du
ja
happy.
Ja. Nein, Quatsch. Dafür bist du ja unser Aufstellungsexperte. Zum Schluss noch einmal das Wort Diva, dann sage ich es wirklich zum letzten Mal. Irgendwie gehört ja dazu, dass am letzten Spieltag eine Head-to-Head gegen Freiburg entsteht. Sei es in Freiburg, sei es bei uns oder sei es nur im direkten Vergleich mit Freiburg. Da haben wir uns jetzt irgendwie schon seit 2-3 Wochen darauf eingestellt, dass es wieder mal in der Competition mit Freiburg ist, wer europäisch wird. Und während wir glaubten, dass das Game ist, ist was ganz still heimlich passiert und Augsburg ist die Treppe hochgeklettert. Was ist denn da passiert, Martin? Erzähl mal.
Ja, das zeigt einfach, wie schlecht wir waren, dass es eine Mannschaft wie Augsburg schafft, uns nochmal gefährlich zu werden. Also das, mein Respekt ist bei Freiburg. Wenn die es schaffen, den Europapokal zu gewinnen, feiere ich das extrem. Dann können sie nämlich auch den 7. Platz uns lassen. Das ist mein Deal. Aber Augsburg darf da nicht hin. Also die müssen wir hinter uns lassen. Das wäre extrem fatal. Ja. Mhm.
Perfekt. Das passt. Dann würde ich sagen, so unsere Routine mäßig. Was ist dein Tipp für das Spiel am Samstag?
Ich gehe mal mit meinem Wunsch. Das ist ein 3-2 in der 92. Minute.
Oh.
Also 3-2, genau. 3-2 für uns, 92. Minute. 2-2, geiles Spiel und dann machen wir in der Nachspielzeit das 3-2.
Also ich glaube erstmal, ich nehme normalerweise keine Beta-Blocker, aber ich werde am Samstag welche brauchen, damit ich den Blutdruck unter Kontrolle halten kann. Und ich an Gedenken von Frau Rauscher tippe auf einen 2-1-Sieg von uns und bin super gespannt, wie der Spieltag wird. Und nachdem wir jetzt ganz viel wahrscheinlich das Publikum in Trance geredet haben, würde ich sagen, kommen wir nochmal zu einem wichtigen Punkt, oder?
Genau, ein bisschen Housekeeping.
Ja.
Ready?
Yes. Hajma und aufgepasst.
Hier ist unser Housekeeping. Ich lieb's. Danke an der Stelle. Gehen raus an Olaf. Genau, zum Schluss. Lass uns mal mit was Sanftem einsteigen. Wir haben die Woche schon drüber gesprochen und 2 Standorte beworben für Eintracht in der Region. Vielleicht magst du noch mal sagen, Martin, ein paar Details, die hast du besser auf dem Schirm als ich.
Genau, die Eintracht in der Region ist letzten Freitag gestartet in Groß-Gerau, war wohl sehr erfolgreich auch. Was ist Eintracht in der Region? Das heißt, die Traditionsmannschaft spielt gegen lokale Teams, auch meistens Ü40-Zusammenstellungen, lokale Helden. Genau, wie gesagt, in Groß-Gerau gestartet. Morgen am 13.05. findet in Wachenbuchen auf dem Sportplatz der Kewa auch dieses Traditionsspiel Eintracht in der Region statt. Das startet schon um die Mittagszeit, 14, 15 Uhr, ich weiß nicht, geht mittags schon los mit Jugendtraining, mit der Eintracht Fußballschule. Es gibt Hüpfburgen, es gibt Kicker, es gibt also diese Menschenkicker, es gibt Torwandschießen, alles was es so gibt, wahrscheinlich genug zu essen und zu trinken. Und dann um 18.30 Uhr meist das entscheidende Spiel, in dem Fall eine Ü40 der Allstars von Kewa-Wachenbuchen gegen die Traditionsmannschaft. Und da spielen dann von Jung-Altherren wie Marco Russ bis zu den Urgesteinen wie Charlie Körbel dann auch alle mit, in verschiedenen Varianten, aber es lohnt sich auf jeden Fall da vorbeizuschauen. Es gibt noch Karten für Wachenbuchen für Einzelne an der Abendkasse und wir sind auch da. Natürlich. Wenn nicht die Welt zusammenbricht, könnt ihr uns da morgen auch treffen.
Auch wenn die Welt zusammenbricht, könnt ihr uns da morgen treffen.
Da bin ich gespannt.
Die Latte hochzulegen.
Genau, in gleicher Serie sind wir dann auch zu finden in Himmelstadt am 29.05., das ist ein Freitag. Das Besondere daran ist, das ist das erste Mal Eintracht in der Region in Bayern. Also wir haben da die Initiative begleitet, weil wir Bekannte in Himmelstadt haben und wir fanden es so geil, dass das kleine gallische Dorf oder das kleine hessische Dorf in der bayerischen Grenze sich so bemüht hat, die Eintracht in die Region zu bekommen und die Eintracht hat es ganz genauso gesehen und hat ihnen diesen Termin gegeben. Also kommt nach Himmelstadt, wenn ihr in der Nähe von Bayern wohnt. Es gibt noch ein paar Termine, die in der Nähe vielleicht von euch sind. Hier in Niedervorstadt, wenn ihr aus der Büdinger Region eher seid, oder auch Großauheim aus der Hanauer Region. Reiskirchen gibt es, Sontra, ja.
Genau.
Es gibt viele Termine. Guckt euch die Webseite an. Ist, glaube ich, sehr, sehr spannend und vielleicht macht uns die Mannschaft ja ein bisschen Freude.
Perfekt, das heißt, für uns war es ja so ein bisschen wie eine Missionsarbeit, dass wir quasi die Bayern bekehrt haben, dass sie Eintracht empfangen. Genau, das nächste Topic möchten wir nochmal darauf aufmerksam machen. Morgen am 13.05. ist der sogenannte Trikottag 2026. Wer nicht weiß, was das ist quasi der nationale Feiertag des Vereinssports und des Ehrenamtes in Deutschland. Von daher packt eure Trikots raus, staubt sie ab und geht morgen mit ihnen Gassi.
Und wenn sie noch passen, ne?
Ja, wenn nicht, spinnet sie euch um den Arm oder was auch immer, zieht sie um die Hüfte an. Und auch noch zu zeigen, dass das Ganze live ist. Wer das Video sehen kann, wir haben heute schon mal vorausschauend unsere Trikots angezogen. Und ich glaube, Martin, dann kommen wir jetzt auch schon langsam zum Schluss. Ich fand's super spannend. Ich habe Bock auf mehr. Ich hoffe, es geht außer uns noch ein paar Leuten so. Deswegen, ich freue mich auf das Feedback, Social, wie gesagt, und ich möchte es nochmal wiederholen, also ich möchte dich nochmal wiederholen lassen, dass du die E-Mail-Adresse nochmal durchgibst.
adlerontour@radio-gute.de.
Perfekt.
Genau.
Und jetzt ist der Zeitpunkt.
Jetzt ist der Zeitpunkt, um Dank zu sagen. Also wir sagen vielen, vielen Dank an die Leute, die es möglich gemacht haben. Allen voran der Martin, der uns hier so extrem gut auch in der Technik unterstützt und uns hier die Händchen gehalten hat, wenn es nötig war. Genau, der Original Martin, ja, ich bin ja nur die Kopie. Die Anja, die uns hier seelisch unterstützt hat und vor allem auch dem Tami, der das Ganze als zweiter Geschäftsführer oder als Geschäftsführer zusammen mit dem Martin einfach ermöglicht, uns die Chance gibt, als Semi-Profis oder als Hobbyisten ins Radio zu gehen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich bin auf die Streaming-Zahlen gespannt, wie sie in den Keller gebrochen sind oder wie es gelaufen ist.
Sehr gut. Schönes Schlusswort. Ich kann mich dem Dank nur absolut anschließen. Hat mega Spaß gemacht und der Martin hat noch was zu sagen.
Unser Ausblick auf nächste Woche fehlt. Also sofern wir nicht rausgeworfen werden, haben wir nächste Woche eine Sendung.
Ja, ich weiß noch nicht so.
Genau, eine Sendung mit einem ersten Gast. Magst du was zum Gast sagen?
Nö, du hast doch schon angefangen. Sag du doch den Gast.
Nächste Woche wird Marc Weidenfeller zu Gast sein. Einige von euch kennen ihn als HR-Sportreporter. Extremer Experte, was die Eintracht angeht, auch mit Fußball 2000 unterwegs gewesen. Ich freue mich massiv, dass er bei uns ist und mit uns auf die Saison zurückschaut, dann komplett mit allen Spieltagen.
Zwischen Ausblick und Realität werden wir den Rückblick der Saison betrachten. Ansonsten bleibt mir auch nur zu sagen, danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine unfassbar geile Woche, geiles langes Wochenende, einen schönen Spieltag und egal ob Diva oder nicht, am Ende bleibt's gute Adler.
Gute Adler.